Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, willkommen zu Folge 34.
Hallo zusammen.
Der Apfelnerds.
Ja, guten Abend.
Ja, und wir haben das M so ein bisschen im Vordergrund stehen, weil wir was zu berichten haben zum M. Oder eigentlich nicht wir, das stimmt eigentlich gar nicht, weil es ist eigentlich nur einer von uns.
Ja, ihr wolltet ja nicht kaufen.
Ich warte noch auf die richtigen Prozessoren.
Ja, die richtig guten, genau. Lass mal die schlechten links liegen.
Ja, die sind ja schlecht. Ja.
Aber sagen wir so, die erste gute ist da und genau. Daniel hat ihn getestet.
Genau, ja, gut gesagt, Thorsten. Ja, genau, also der erste gute ist da, denn ich habe das bestellte und schon angekündigte MacBook Pro bekommen. Montag ist es da gewesen. Weil es ein BTO-Gerät war, ein bisschen später gekommen. Ist halt eben jetzt mit 16 GB RAM und einer Terabyte SSD ausgestattet. Ansonsten aber halt eben, es gibt ja quasi auch nur eine Konfiguration von dem Pro. Halt eben das normale Pro. Also was soll ich sagen? Ich fange einfach mal vorne an. Einiges schon zu erzählen in den zwei Tagen. Jetzt auch, wenn bei weitem natürlich noch nicht viel. Aber so meinen ersten Eindruck, den wollte ich natürlich mal schildern. Und das hat dann damit angefangen, dass ich das Gerät einfach ausgepackt und eingerichtet habe, ohne es an den Strom anzuschließen. Es kam so mehr oder weniger mit 80% aus der Packung, 82 glaube ich oder sowas. Und ich habe dann einfach den Einrichtungsdialog durchgemacht, habe iCloud eingerichtet, E-Mail eingerichtet, alles was man halt eben so einrichtet. Und er hat halt eben hier mit meiner Gigabit-Leitung so richtig den Kram durchgeballert und hat dann auch noch Big Sur Version 1.0.1 nachinstalliert, denn ausgeliefert kam er mit Big Sur Version 1.0 übrigens der Vermissten. Ne, die hatten wir ja noch nirgendwo gesehen. Das ist also die Release to Manufacture Version gewesen von Big Sur für diese Geräte. Also das, was an die Fabrik gegangen ist, um aufgespielt zu werden. Das heißt, er war iCloud Drive am Installieren, ich habe das Update installiert, das war ein großes Update mit 2,5 GB. Dann habe ich das erste Mal auf den Akkustand geschaut, nachdem das Update durchgelaufen war. Das hat nicht ganz eine halbe Stunde, es war etwas schneller auf der Maschine, 20 Minuten oder so gedauert. Und dann hat er dann irgendwie 3% für die Installation von dem Big Sur Update verbraucht und 2% dann so für iCloud Drive pumpen und alles mögliche aus dem App Store runterladen. Das hat er also einfach so auf der linken Arschbacke gemacht. Und das Ganze kalt. Also wenn man dann die Hand drauf legt, das Ding ist einfach kalt. Ja, also das ist so kalt gewesen, dass ich echt kleines bisschen mir spontan Sorgen machte, dass ich in Zukunft immer kalte Hände kriege, wenn ich an dem Gerät arbeite. So kalt ist es am Anfang gewesen. Allerdings an der Stelle, Leute, die schon länger mit den MacBooks arbeiten, kennen das natürlich, die werden halt eben irgendwann handwarm, wenn man die Hand auflegt. Ne? Logischerweise kriegen sie dann die Körpertemperatur, aber so im Großen und Ganzen ist es wirklich kalt. Und man hört den Lüfter überhaupt nicht, obwohl er wohl zu laufen scheint. Also wenn man ganz genau hinhört, dann kann man ihn vielleicht wahrnehmen. Aber ansonsten großartiges Paket, beziehungsweise halt eben dieser thermale Headroom, von dem wir letztes Mal ja schon gesprochen haben, den die zu haben scheinen, das ist halt eben einfach absoluter Wahnsinn. Und das konnte man übrigens dann auch im entsprechenden Monitor sich anschauen. Ich habe hier normalerweise ja iStat Menus im Einsatz, die konnten leider noch nicht die Sensordaten auslesen von den M1-Geräten, aber über Coconut Battery, auch noch so eine App, die ich immer benutze hier, um mir den Zustand von den Akkus zum Beispiel anzuschauen, kann mir hier den Stromverbrauch angeben, wenn ich im Batteriebetrieb bin. Und das ist schon eine sehr faszinierende Hausnummer gewesen, wenn man sich das ein bisschen was genauer anschaut. Denn so während er die iCloud-Updates am Pumpen war und Apps am Installieren war und so, brauchte das Gesamtsystem so irgendwas um die 5, 6 Watt. Ja, und das ist natürlich schon ordentlich, muss ich dann an der Stelle sagen, denn ich kann das sehr gut mit meinem alten MacBook vergleichen, ne, dem guten alten Lüfterlosen, erste Generation. Das hat halt eben, wenn ich den Bildschirm ganz runtergedreht habe und nichts gemacht habe, hat das 7 Watt gebraucht. Und das schwankte dann immer so zwischen 7 und 12 Watt. Und da lief das dann in sein thermales Limit rein. Und wenn man sich vorstellt, dass unter mittlerer Last, wie ich jetzt vielleicht mal sagen würde, dass das M1 MacBook Pro noch nicht mal an diesen Wert rankommt, also noch unter diesem Grundlastwert von dem alten MacBook bleibt, dann sieht man erst wie, oder dann realisiert man erst wie gut das neue System ist im Verhältnis dazu. Und das Tollste habe ich mir noch aufgespart, nachdem ich dann jetzt die ganze Installation gemacht hatte und dann das erste Mal wieder aufgeladen hatte, habe ich es jetzt dann heute dann letzten Endes das erste Mal so richtig in Betrieb gehabt, wo es eingerichtet war, wo also alles runtergeladen war und er wirklich im Idle war, also nichts zu tun hatte. Und es ist wirklich Wahnsinn, dieses System braucht im Idle, wenn ich einfach nur irgendwie jetzt eine Webseite lese, wo gerade keine Animationen tanzen oder sowas, 2,3 Watt, das Gesamtsystem. Angenommen, die Sensordaten stimmen, die ich da auslese, aber das lassen wir jetzt für den Moment mal angenommen so stehen, weil die sehen realistisch aus. Also ich weiß nicht, ob das alle Leute so in den Kontext bringen. 2,3 Watt, das ist so viel wie so ein kleines Elektronik-Gadget, so ein Hub für meine Lampen, den ich hier irgendwie betreibe. Ja, also das braucht so ein Ding als Grundlast. Ja, also so eine kleine elektronische Schaltung braucht irgendwie 2 Watt oder sowas. Also das ist gar nicht so untypisch. Da sind immer viele Verluste mit dabei. Das ist so ein ganzes Notebook-System mit Display und nicht stromsparend eingestellt. So irgendwie mittig hell, was schon sehr hell ist für das MacBook Pro. Wie gesagt, 2,3 Watt, 2,5 Watt, wenn man das Display ein bisschen heller gemacht hat, absoluter Wahnsinn. Also man kriegt einfach keinen Stress auf dieses System, wenn man das so am Verwenden ist. Ja, man macht das Display hell, man tippt ein bisschen was vor sich hin, dann braucht er 3,5 Watt. Ja, und wenn man dann sowas wie hier irgendwie in Pages, was ja dann eher klassisch WYSIWYG ist, was ja dann ein bisschen mehr CPU braucht, wenn man dann so aktiv am Tippen ist, dann kommt er dann mal auf 5 Watt hoch. Aber das war es dann auch. Ne? So Animationen auf einer Webseite oder so bringen den überhaupt nicht ins Schwitzen. Gar nichts. Ne? Das macht er einfach so auf der linken Arschbacke. Und wie gesagt, er wird halt eben einfach nicht warm. Ich habe jetzt hier das erste Mal ein Setup laufen, wo wir hier jetzt gerade den Podcast auch mit auf dem M1, also ich zeichne das jetzt hier auf dem M1 auf. Wir sind hier gerade eine Zoom-Konferenz mit 3 Teilnehmern am Machen. Wir sind die Zoom-Konferenz am Aufzeichnen. Wir zeichnen mit QuickTime ein lokales Video von jetzt in meinem Fall einer 1080er Kamera auf. Das Pages ist vor mir offen, wo wir unsere Shownotes drin laufen haben. Und das Ganze hängt auch noch an einem externen Monitor mit 4K und das Notebook kommt noch nicht mal ins Schwitzen. Es wird jetzt handwarm, aber mehr auch nicht. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also kein Lüfter, kein nichts. Also,
Sie haben nicht so viel versprochen.
Ja, richtig.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also ja, also wir kennen das alle. Wir haben ja alle genug externe Monitore immer angeschlossen und ich glaube, jeder kennt das, dass sein MacBook den halben Tag die ganze Zeit lüftet wie bekloppt, weil man dann kompiliert und dies macht und das macht. Und,
oder dauernd Videokonferenzen laufen hat, um mit Kollegen zu sprechen.
Oder das, genau. Also das ist schon teilweise nervig, vor allem, weil die einem ja auch gefühlt wegglühen. Ne? Mhm. Und das ist schon sehr angenehm, wenn das, ich sag jetzt mal, der Vergangenheit angehört mit den neuen Prozessoren.
Ja, genau.
Hast du denn auch damit schon mal entwickelt?
Ja, so weit bin ich noch nicht gewesen. Das ist ja nicht die Arbeitsmaschine. Deswegen muss ich mir noch die Zeit nehmen, das da mal drauf zu ziehen und mal auszuprobieren. Okay. Aber jetzt ein großes Projekt muss ich dann erstmal draufholen. Aber das werde ich bestimmt noch berichten. Wie gesagt, 2 Tage. Und die 2 Tage sind natürlich wie üblich unerwartet stressig gewesen, sodass gar nicht viel Zeit zum Experimentieren gewesen ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also ich bin einfach hin und weg. Um noch eine Sache zu sagen, die mich eben sehr fasziniert hat. Und zwar, ich hatte ja das gesagt, ich hatte das Gerät eben vom Strom abgesteckt und habe dann das so im eingerichteten, runtergeladenen Zustand benutzt. Und die Laufzeitschätzung, die sprang auf 20 Stunden, 20,0. Da dachte ich schon, schön, das ist genauso wie sie es angesagt haben. Ja, nee, die 20,0, die blieben 2,5 Stunden stehen. Das scheint also irgendwie die Obergrenze für die Zeitschätzung von macOS zu sein. Die haben sie wohl noch nicht nachgepatcht. Das heißt also, eigentlich hätte ich wahrscheinlich noch deutlich mehr angezeigt bekommen, denn mit der Idle Usage, die ich da am Testen war, also im Prinzip relativ wenig nutzen, ein bisschen was surfen und so, hat er halt eben dann seine 2 bis 3 Watt gebraucht und hat halt eben dann da, wie gesagt, 2,5 Stunden stand er auf den 20 Stunden, dann sprang er ein bisschen drunter. Ja. Und das heißt also, auch diese Laufzeiten sind vollkommen realistisch, genauso wie ich am Anfang schon sagte, auch wenn er unter Last im Akkubetrieb am Laufen ist. Ne? Also das sieht so aus, als, wie gesagt, das sind jetzt sehr, sehr frühe Erkenntnisse. Ne? Da muss man dann jetzt das Gerät mal ein paar Mal voll und wieder leer gemacht haben, um das wirklich sagen zu können. Aber es sieht tatsächlich so aus, als würde man da einen Tag lang wirklich mit arbeiten können, auch als Entwickler, wobei ich mich da ein bisschen was aus dem Fenster lehne, weil das natürlich immer so eine besonders belastende Situation für die Systeme ist. Deswegen werde ich es gerne noch ausprobieren. Muss ich halt eben mal schauen, dass ich da die entsprechenden Sachen jetzt noch drauf bekomme, vor allen Dingen große Projekte drauf bekomme und daran arbeite. Und dann werde ich gerne darüber berichten. Aber so für andere Use Cases einfach wunderbar. Ich habe hier an einem Abend einen ganzen Kinofilm drauf geschaut, auch noch im Akkubetrieb, noch mit dem ersten Akku abends. Ja, und auch da, ne, irgendwie 4 Watt oder was liefen da durch. Und er installiert im Hintergrund immer noch iCloud Drive-Kram. Ja, also wie gesagt, das ist, ist es einfach.
Mit Sicherheit einen Tag alles falten, ne? Wenn du denkst, die alten Pros oder MacBook Pros, da hast du so 3-4 Stunden mit dem Akku gearbeitet.
Ja,
da musstest du schon teilweise aufladen. Und wenn er jetzt wirklich einen Tag lang hält, das ist schon für mobiles Arbeiten, ist das echt schon eine Hausnummer, ne?
Ja, genau.
Ja, also beim Entwickeln würde mich das auch echt mal interessieren. Also ist halt für mich der größte Use Case immer noch an meinem Mac. Also ich surfe auch ein bisschen damit, aber jetzt nicht im großen Stile. Und wenn ich nur das mache, wird auch mein MacBook Pro nicht allzu glühend. Aber halt beim täglichen Arbeiten mit mehreren Monitoren und dann Softwareentwicklung und Xcode und dann machst du vielleicht noch ein Live-Rendering mal oder sowas. Also mit den IP-Designables oder sowas, das ist ja dann auch immer sehr anspruchsvoll. Das interessiert mich mal, was da dann vonstatten geht.
Ja, wie gesagt, also ich werde das ja jetzt querbeet ausprobieren, werde dann gerne nochmal berichten. Bezüglich der externen Monitor, da hatten wir ja drüber gesprochen, ne, dass von Apple offiziell da nur ein externer Monitor supported wird, allerdings dann halt eben bis 6K. Ne. Prinzipiell ist das ja auch nochmal ein sehr großer Unterschied. Ne. Das, was du jetzt mit 2-Monitor-Setup meintest, das, also was wir auf der Arbeit betreiben, das sind ja dann leider Low-Res-Monitore momentan. Und lustigerweise, so erfahrungsgemäß, da schrubbt das alte MacBook Pro auch nicht wirklich mit Problemen. Ne? Also das kriegt er noch relativ locker hin. Aber so richtig ans Pusten gekommen ist mein MacBook Pro hier immer zu Hause, seitdem ich mir hier den 4K-Monitor hingestellt habe, was ich auch erst dieses Jahr getan habe. Und wenn ich dann da nur das Setup, was ich eben hier beschrieben hatte, wo der M1 jetzt dranhängt, dann hier irgendwie einen Zoom-Call oder sowas laufen habe, dann ist halt eben sofort alles schon Vollgas am Laufen. Da ist noch gar nicht, habe ich noch gar nicht mit Kompilieren angefangen. Da ist der halt eben schon voll ausgelastet thermal. Aber ja gut, wir kennen ja auch, dass die thermalen Designs von den MacBook Pros, von den 15 Zoll MacBook Pros halt eben auch problematisch gewesen sind. Ne? Das wurde ja dann mit dem 16 Zoll MacBook Pro dann deutlich verbessert. Ja, wäre vielleicht interessant, das mal mit dem 16 Zoll MacBook Pro zu vergleichen, aber das haben wir leider nicht. Ne? Also das wäre dann nochmal ganz interessant gewesen. Aber ja gut, also so viel dazu. Ein, zwei Sachen hatte ich noch aufgeschrieben. Achso, ja, erster Gedanke, als ich realisiert habe, wie gut die Akkulaufzeit ist, war, jetzt hätte ich gerne ein iPad mit der Laufzeit. Also die Wünsche sind direkt wieder da.
Ja gut, beim iPad hast du natürlich, ich glaube, denk einfach, der Akku ist deutlich kleiner, ne?
Ja, aber also ich weiß nicht, wie der Trade-off ist an der Stelle. Ne? Das MacBook Air wird ja jetzt auch nicht viel mehr Akku drin haben, würde ich mal tippen. Müsste ich aber jetzt auch nochmal nachschauen, wie viel konkret drin ist. Im Vergleich zum Pro zum Beispiel, meine ich jetzt. Ne? Also iPad Pro, so rum. Und ja, wäre interessant zu sehen. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen Foreshadowing für dann für die nächste iPad Pro Generation. Man könnte sich ja vorstellen, dass sie da halt eben dann mit der nächsten Prozessorgeneration dann auch einen entsprechenden Sprung machen. Ne? Denn das ja, prinzipiell, also ich hatte dann hier heute so neben mir hier mein iPad Pro stehen, hier mit Sascha hier eine Stunde FaceTime-Telco gemacht und dann habe ich halt eben irgendwie 30% Akku weg gehabt von meinem 11 Zoll iPad Pro. Wobei der Akku auch ein bisschen fritte ist schon. Ich glaube, der ist schon so ungefähr auf 80% runter. Also da dachte ich mir nur so, hätte ich es auf dem M1 aufgemacht. Gar nicht drüber nachgedacht. Ja, werde ich dann jetzt auch bei Gelegenheit mal testen. Bin mal gespannt, wie das dann läuft. Ja, gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach wahnsinnig gut. Ich bin hin und weg. Eine Sache hatte ich hier noch aufgeschrieben, die habe ich noch nicht erwähnt. Und zwar Tastatur. Hat ja bisher noch keiner gehabt, diese neue, alte Scherentasten, ne? War der alte Ausdruck. Scherentastentastatur. Interessanterweise ein sehr seltsames Gefühl, diese Tasten auf einem neuen Gerät wieder unter die Finger zu bekommen. Auf der einen Seite bin ich ja jetzt seit Jahren Butterfly-Tasten gewöhnt. Und auf der anderen Seite kenne ich natürlich von vorher diese Scherentasten auch. Habe ja 10 Jahre lang diese Tastaturen benutzt, ne? Und auch mit großer Freude benutzt. Und faszinierenderweise ist gleich dieses Fingergefühl wieder da von den alten Tasten. Das ist das eine. Aber das andere, da ich halt eben jetzt in der letzten Zeit die ganze Zeit auf diesen Butterfly-Tasten mit dem niedrigen Hub getippt habe, habe ich jetzt am Anfang tatsächlich ein kleines bisschen was das Problem gehabt, dass ich mit den Fingern nicht hoch genug gehoben habe und dann so seitlich gegen die Tasten gestoßen bin beim Fingerbewegen von der einen auf die andere Taste.
Aha, ja, das wird schnell weg sein, das Gefühl.
Ja, genau. Ist tatsächlich also auch schon innerhalb der Schreibsession quasi verschwunden. Das ist auch normal, wenn man sich so von Tastatur zu Tastatur umstellt. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, so im Sinne von, ja, ne, jetzt bist du das so gewöhnt, dass du jetzt gegen die Tasten stößt.
Ja, man gewöhnt sich da echt schnell dran. Also wenn ich mal ein privates MacBook Pro nehme, was ja auch noch die hohen Tasten hat, das ist halt ungewohnt mittlerweile, ne? Wenn man die dünnen einfach gewohnt ist, das, ja. Aber kann man sich immer wieder darauf einstellen. Wie viele Tastaturen haben wir schon im Leben gehabt, die andere Druckpunkte hatten?
Mhm. Ja, also so erfahrungsgemäß, ich hatte ja auch eine Zeit lang mal, also ganz in den Anfängen halt eben dann das neue MacBook, was die ganz niedrigen Tasten hat und dann halt eben auch noch ein MacBook Pro der Generation mit Scherentasten im Einsatz. Und das war halt eben auch, hin und her wechseln war sehr gewöhnungsbedürftig immer. Also lustigerweise so richtig sauber hat das bei mir nie funktioniert. Das war immer so, wenn ich auf das MacBook gegangen bin, niedrig, und bei dem anderen hoch. Jedes Mal. So, und also das konnte ich dreimal am Tag machen, sechsmal am Tag machen, ist immer noch komisch gewesen. Muscle Memory mäßig drauf einzustellen, hat bei mir einfach nicht funktioniert. Während ich zum Beispiel, wenn ich wechsle zwischen einer Notebook-Tastatur und einer externen Tastatur, dann ist das was anderes. Das ist irgendwie dann Muscle Memory oder so, scheint sich anders zu verhalten, weil Position und Art anders ist oder so. Vielleicht bin ich da einfach komisch, ich weiß es nicht, aber.
Vielleicht bist du einfach unflexibel, was das angeht. Aber ich weiß es nicht. So oft wechsle ich jetzt nicht zwischen Tastaturen hin und her. Von daher, höchstens zwischen dem iPad Pro die Tastatur, dann mal das MacBook Pro. Aber das ist ja fast als
das. Ist doch egal, welches Klavier. Du setzt dich dran und irgendwann geht's.
Genau, das stimmt.
Ja, klar. Ne? Also das ist halt eben auch immer nur, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ja. Ne? Man setzt sich dran, denkt 10 Sekunden dran, dass das neue Tasten sind und dann hat man es wieder vergessen. Also mehr ist das ja dann auch nicht.
Ja, genau.
Ja, richtig. Ja, gut. So viel dazu. Ich würde sagen, wir machen weiter im Text. Ein paar Themen sind ja tatsächlich zusammengekommen oder habt ihr noch irgendwas, was euch interessiert, was ich mir noch anschauen soll?
Nö.
Berichten soll.
Wie gesagt, nur die Pro-Nutzung würde mich mal interessieren.
Ja.
Ja, und dann natürlich die Erfahrung mit Schneiden von Videos und so weiter.
Ja, das werde ich dann wahrscheinlich liefern, sobald es die nächste Folge
von
den Apple-Nerds gibt. Ich habe ja gehört, ich habe das schon geerbt dieses Mal.
Ja, wer so ein tolles Gerät hat, der macht das doch gerne. Das darf man ja nicht vergessen.
Ich hätte sagen müssen, ich habe mich freiwillig gemeldet, das wäre besser gewesen.
Ja, genau.
Ja. Ja, genau.
Und nach dem Motto, Siri, bitte schneide doch mal schnell.
Ja, das.
Das wäre natürlich super. Großartig.
Ja, nee, aber ich will es natürlich auch ausprobieren in dem Sinne. Habt ihr schon recht, ich werde das mit großer Wahrscheinlichkeit damit ausprobieren. Super. Ja, gut. Ja, dann gerade noch so, ein, zwei Themen, die wir noch so aus der News-Ecke aufgegriffen haben. Und zwar, wir hatten letztes Mal kurz über den fehlenden eGPU-Support gesprochen. Genau. Das ist jetzt noch mal ein kleines bisschen was angeschaut worden von jemandem. Und der sagte, die eGPUs, wenn man die ansteckt, werden die detektiert. Das heißt also, das hatte ich ja letzte Folge auch schon vermutet, aber ich hatte es nicht gesehen selber. Also die erscheinen quasi in der Hardware-Liste von dieser Systeminformation von macOS und die können halt eben lediglich nicht initialisiert werden. Ich nehme mal an, einfach weil die Treiber fehlen, weil sie halt eben bei der Big Sur-Version von dem M1 keine NVIDIA oder AMD-Grafiktreiber dabei haben, da sie ja eben momentan den Support nicht brauchen, legen sie die logischerweise nicht dabei. Und an der Stelle lässt sich dann also schon vermuten, dass der Hardware-Support da ist, weil das ist ja einfach nur Thunderbolt. Ne? Also eGPU ist ja auch damals von Apple nachgeliefert worden bei den existierenden MacBook Pros, die Thunderbolt hatten. Ne? Also da spricht technisch eigentlich nichts dagegen, wenn man Thunderbolt hat, dass man eGPU-Support machen kann. Und dass die hardware-technisch auch erkannt werden, bestätigt das dann nochmal, dass sie das auch nicht mit Absicht irgendwie rausnehmen. Und ja, könnte man dann an der Stelle dann mal prognostizieren, dass vielleicht da noch Treiber kommen werden und dass sie dann quasi dann damit den Support wieder bringen werden. Aber das muss man natürlich jetzt momentan mal als hypothetisch
Frage ist stellen. Ja, also genau, das jetzt hypothetisch niemals Hardware kaufen aufgrund von Versprechungen oder Theorien. Aber ja, gut, dass es technisch nicht unmöglich ist, hatten wir schon gesagt. Das ist dann jetzt Apples Sicht oder beziehungsweise liegt in Apples Hand. Aber die Frage ist ja letztendlich auch, ob man es braucht.
Genau. Also lass mich das noch klarer sagen. Es könnte sein, dass niemals eGPU-Support kommen wird. Ne? Dass sie softwaretechnisch sagen, nö, machen wir nicht. Ne? Kommen halt eben einfach keine Treiber, dann war es das. Ne? Also das liegt vollkommen in Apples Hand. Sollten sie sich allerdings entscheiden, dass sie das haben wollen oder unterstützen wollen oder zum Beispiel installierbar, was weiß ich, vielleicht könnten auch die Anbieter dort Treiber zur Verfügung stellen. Ich weiß gar nicht, ob und wie das überhaupt technisch realisiert wird bei macOS, dass man Treiber so liefern kann. Eigentlich müsste man die installieren können. Aber prinzipiell wäre das natürlich möglich, aber man muss immer so ein vielleicht davor schreiben und deswegen, ja, wie Sascha gerade schon sagte,
einfach mal auf Apple warten.
Genau, einfach abwarten. Ne? An der Stelle nochmal die Betonung, wir sind ganz, ganz frisch dabei. Wir haben gerade erst angefangen mit dem Thema. Also lassen wir uns auch einfach anschauen, was da ist, glücklich sein und einfach abwarten, was als nächstes kommt. Und vielleicht ist ja eGPU-Support dann auch dabei. Ja, genau. Gut.
Ja, ansonsten...
wo wir schon bei Hypotheticals sind.
Ja, zu etwas, was ich immer wieder etwas... ja, schade finde, Windows und Mac in Verbindung zu bringen. Warum bringe ich etwas auf etwas so Vollkommenes,
wer will das?
Solch schlechte Software. Ja, das frage ich mich auch immer, aber ich kenne ja doch auch ein paar Leute, die das dann beruflich doch noch brauchen, aber dann auch ordentliche Hardware wollen, ordentliche Geräte, weil zum Beispiel ihre CAD-Software oder sowas nicht auf dem Mac läuft. Und
wie? Da müssen sie sich aber schon anstrengen, oder?
Nö.
Also ja, es gibt schon, ja, viele Windows-Programme, die du laufen lassen musst.
Und ach so, ja, okay, so Custom-Sachen oder sowas vielleicht, ne? Ja, gut.
Ja, für eine Schreinerei oder sowas. Ich rede jetzt nicht von dem allergrößten AutoCAD, aber die gibt es ja wenigstens. Aber es gibt schon einige, die da nicht die Unterstützung haben. Ja,
ja, und gut, die Leute lange nicht mehr mit sein. Beschäftigt, aber ja, auch zum Glück.
Ne, ja, genau, also bei uns fällt das natürlich unten weg, aber es gibt, der Anwendungsfall ist da für denke ich mal, gar nicht mal so wenige. Ich kann ja nachvollziehen, wenn einer sagt, vernünftige Hardware will ich und ich arbeite auch liebend gern mit macOS, aber für die zwei Programme muss ich halt nun mal Windows haben. Und da hat jetzt Craig Federighi gesagt, um überhaupt auf das Thema zu kommen, dass das Microsoft durchaus realisieren könnte, Windows auf die ARM-X zu bringen als Emulation. Die notwendige Technologie dafür sei da. Aber ja, das sei halt Microsofts Sache.
Ja, da ist ja nicht nur die Technologie. Microsoft, ich habe ja letztes Jahr für meinen Vater dieses Surface Pro X besorgt und das basiert ja auf dem ARM-Prozessor. Microsoft hat ja da einen eigenen Prozessor, diesen SQ1, der verbaut worden ist und das ist halt ARM-Architektur. Das heißt, es gibt Windows für ARM und das läuft auch schon. Also das ist wirklich wahrscheinlich nur ein Abkommen zwischen Apple und Microsoft, dass die das nur machen müssen, ist alles da.
Wobei gibt es nicht auch eine ARM-Version für den Raspberry Pi? Ich meine, da gibt es auch eine, bin mir ziemlich sicher.
Ja, genau. ARM basiert doch auch darauf.
Bitte?
Der Raspberry, der basiert ja auch auf ARM.
Ja, genau. Ja, das ist der auch ein ARM-Prozessor. Ja. Ne? Das ist einer der bekanntesten Geräte, die einen ARM-Prozessor haben. Bis Apple Car.
Von den weit verbreiten.
Ja, ja.
Und also nein, es haben ganz viele, also die iPhones unter anderem haben ja ARM-Prozessoren drin, ne? Oder halt eben alle Apple-Sachen mittlerweile.
Ja, ja, klar, also trotzdem ist ja der Raspberry sehr, sehr bekannt und dementsprechend, also, der hat halt auch einen, genau. Es geht ja nicht mehr als, ich glaube, die Problematik dabei liegt ja darin, dass Windows da nicht als Hauptbetriebssystem laufen kann, weil du kein Multiboot kannst, sondern das Ganze als Emulation starten können musst.
Genau, damit sagst du auch genau den Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Und zwar, Federighi hat eindeutig gesagt, als Emulation kann es laufen. Ne? Also sie bleiben sich der Aussage treu, das haben sie ja damals bei der Ankündigung zur WWDC schon gesagt, dass macOS das einzige Host-Betriebssystem sein wird und dass alle anderen nur in der virtualisierten Umgebung laufen können werden, was also bedeutet auf einem Virtualisierungslayer auf macOS laufend. Dass die entsprechende Schnittstelle da ist, Hardware und Software, ist ja zur Verfügung gestellt worden, ist auch dokumentiert, ja, haben sie ja den Entwicklern auch schon gezeigt und das ist ja dann auch die Schnittstelle, wo zum Beispiel jetzt hier Parallels und VMware gerade dran am Arbeiten sind, um dann ihre Kernels oder was das ist, was sie da jetzt umsetzen müssen, halt eben dann auf diese neue Schnittstelle zu bringen, um dann darauf dann die virtuellen Umgebungen dann starten zu können. Ne? Und ja. Da kann man halt eben dann alles mitmachen, sei es halt eben virtuelle Maschinen in diesem Stile, seien es hier irgendwie Docker starten oder sonst irgendwas, was halt eben auch quasi nur eine virtuelle Maschine ist, die so eine Art Linux bootet. Ne? Ja, so in dem Sinne kann man das halt eben dann da natürlich auch mit Windows machen, wenn man möchte. Und wenn man halt eben dann ARM-prozessorbasiertes Windows laufen lässt, dann natürlich sogar ohne Performance-Verluste potenziell.
Ich frage mich jetzt gerade nur, wo ich so mal darüber nachdenke und die an die Bestrebungen seitens Microsoft denke, Office ordentlich zu supporten auf dem Mac und wie groß wird wohl die Anstrengung sein? Ich kann mir vorstellen, die ist nicht allzu groß.
Ja, naja, gut. Also da interpretierst du zu viel potenzielle Strategie, glaube ich, in so einen Großkonzern rein. Office ist die Cash-Cow. Also Windows ist bei weitem nicht so erfolgreich wie Office. Und die Office-Leute, wenn die M1-Support machen, dann machen die M1-Support. Den haben sie übrigens auch schon, ich weiß nicht, ob schon ausgerollt, müsste ich jetzt mal gerade checken, oder nur angekündigt, aber es hieß auf jeden Fall, die sind sehr vorne dabei gewesen.
Das fällt mir übrigens ein, das musst du dann testen. Das muss die CPU auslasten. Ne? Da war ja Office immer groß drin. Ne? Einmal Word auf, einmal Excel auf, sonst schon stirbt alles. 8 GB Arbeitsspeicher verbraucht, weißt du, 4 CPU-Kerne am Ende. Mhm. Was hast du gemacht? 2 Sätze in Word geschrieben. Ne?
Ja, Word ist tatsächlich sehr schlimm gewesen. Leider brauche ich genau Word für verschiedene Dinge, wenn ich hier meine Schreiberei mache. Wenn verschiedene Firmen brauchen leider immer noch Dokumente in Word-Dateien, weil sie nichts anderes brauchen können. Deswegen brauche ich tatsächlich Word. Deswegen habe ich das auch installiert. Ich check das mal gerade hier live. Mal gucken, ob sie schon ein Update gemacht haben.
Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, in der Vergangenheit, Microsoft hat ja immer nachgezogen bei der Mac-Software. Die haben das ja eigentlich von Anfang an immer unterstützt.
Genau,
mal hat es ein bisschen länger gedauert, aber das war für die immer die zweite Plattform. Also.
Ja gut, das ist ja auch logisch. Sie haben ja ihre eigene, ne? Dass das jetzt nicht ihre highest priority hat, das ist ja nachvollziehbar. Ne? Das ist dasselbe wie bei iCloud für Windows. Also auch da ist Apple jetzt nicht immer als erster dran. Da braucht man nicht diskutieren. Das ist halt so ein Stiefkind ein bisschen, was jeder mitzieht. Das muss halt sein. Ich weiß halt nicht, wie, also bei Office ist das eine andere Situation, klar, weil die Bedingungen andere sind, weil die Leute das nun mal brauchen. Aber die Frage ist ja, wie groß die Bestrebung wirklich ist, dass Windows für den Mac fähig wird. Das weiß ich halt nicht, wie groß das bei denen
ist. Ja, aber auf dem Surface Pro X haben sie es ja auch schon gemacht. Da sind ja auch die Word-Editionen und Office-Editionen. Die gibt es ja auch speziell für den Surface Pro X. Also die müssten das ja schon umgestellt haben.
Also wenn sie es ordentlich programmiert hätten, dann müssten sie sowieso nur einmal neu bauen.
Ja, also die Frage ist, wie viel Aufwand müsste man jetzt, wenn man das auf dieser Virtualisierungs-API von Apple ans Laufen bringen möchte, wie viel muss man da tun? So viel Ahnung von diesen tiefgreifenden APIs habe ich jetzt nicht, dass ich das irgendwie beantworten könnte. Vielleicht ist das ja dann doch mehr, wenn auch die Anbieter von den Virtualisierungsumgebungen da ganz schön dran zu arbeiten haben. Die sind ja jetzt alle zeitnah nicht releasefähig gewesen scheinbar. Also das ist dann wohl doch etwas mehr Arbeit bei denen.
Gut, jetzt weiß ich aber nicht, war denn die ganze Zeit schon der Layer mit dabei? Jetzt auch bei den Testgeräten und bei macOS Big Sur, war die ganze Zeit schon möglich, diesen Virtualisierungslayer ordentlich zu nutzen?
Bezüglich dem Testgerät darf ich dir das leider nicht beantworten. In der Presse gewesen ist es nicht.
Okay.
Ja. Aber
weil das ist ja die Frage. Wir kennen das ja selber als Entwickler, dass manchmal etwas erst mit Beta 5 kommt oder so, ne? Und dann hast du letztendlich effektiv irgendwie nur 3 Wochen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, so eine Virtualisierung ist ein Riesenaufwand, umzuziehen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die brauchen vielleicht auch noch was. Aber wenn die jetzt gerade auch mal nur ein paar Wochen hatten, weil vorher war es jetzt nicht dabei, ist jetzt ja rein hypothetisch, wir wissen es ja nicht, dann ist das eben so, dass das noch nicht fertig ist. Ne? Aber sie haben ja ganz klar gesagt, das wird kommen.
Ja,
genau. Und ja.
Genau. Im Allgemeinen würde mich da mal interessieren, wie Apple da gelaufen ist, ob jetzt so Anbieter wie Parallels und VMware Unterstützung von Apple bekommen haben oder ob die das ganz alleine machen mussten. Also sind ja doch schon relativ große Fische. Ne?
Also ich kann es mir schon vorstellen, dass sie da gewisse Unterstützung haben. Wobei ja, glaube ich, alle, also es gab ja auch diese extra Session für die Leute, die das Gerät gekriegt haben, das stand ja in der Presse, dass es da jetzt Schulungen, ja, oder wie man das auch immer nennt, zu gibt. Also ich denke mal schon, dass solche Unternehmen, die ja nicht ganz unwichtig sind, gerade was die Virtualisierung angeht, und ich denke auch Apple ist es wichtig, dass die Virtualisierung gut funktionieren wird, weil sie selber wissen, dass Pro-Nutzer nun mal virtualisieren.
Ja.
Und dafür brauchen sie Software und ja, also ich denke schon, dass sie da auch ein Eigeninteresse dran haben. Deswegen denke ich schon, dass sie da eine gewisse Unterstützung schon gebracht haben.
Ja, genau. In dem Sinne kann man jetzt momentan nicht beantworten, was sie da so lange aufhält. Aber ja, gut, vielleicht sind wir auch ein bisschen ungeduldig. Das sind halt eben auch komplexe Stück Software. Ne? Das darf man nicht vergessen. Allgemein solche virtuellen Maschinen sind ja heute auch sehr performant und dementsprechend natürlich dann auch ausgefuchst. Da muss man dann schon mit rechnen, dass das ein bisschen Zeit dauert, um das dann gut umzusetzen. So, aber wir sind ein bisschen abgedriftet. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also Office scheint momentan noch, zumindest über den App Store, nicht in der Universal-Version ausgeliefert zu werden. Mein Word läuft hier noch im Rosetta-Emulationsmodus.
Das kann man sehen.
Ja, genau. Also man kann die Architektur im Aktivitätsmonitor nachgucken. Das läuft halt eben jetzt auf Intel und die anderen laufen auf Apple.
Das ist das steht, also steht auch ganz normal in der Aktivitätsanzeige quasi.
Genau, da ist jetzt ein Tab für Architektur dazugekommen auf dem CPU-Tab. Das ist ein Eintrag, also eine Spalte für Architektur dazugekommen. Ich glaube, die war vorher schon da, die war nur standardmäßig ausgeblendet in der letzten Zeit. Ich kann mich daran erinnern, damals bei der PowerPC zur Intel Transition auch da drauf geguckt zu haben. Da gab es sie auch schon. Ja, und da sieht man das halt eben heute jetzt. An der Stelle gerade übrigens noch erwähnt, auch wenn das natürlich alles schon in der Presse gewesen ist, dass es auch erstaunlich diese Kompilierungen von dem Rosetta, das merkt man nicht. Die Anwendung startet einfach ganz normal durch, egal ob das Word ist oder, okay, Word startet sowieso immer langsam, oder ob das Tweetbot ist, was zum Beispiel momentan jetzt bei mir hier noch mit Rosetta läuft, oder weiß nicht, ein, zwei andere, die ich ausprobiert habe. Du startest die einfach und die sind da. Keine Verzögerung, kein gar nichts.
Das war jetzt mal ein Outtake. Bin an mein Mikro gekommen, hab mich erschrocken. Irgendwie, entweder habe ich mich nach vorn bewegt oder das Mikro, wahrscheinlich eher ich, aber ansonsten wird es gruselig. Jetzt bin ich gerade weg, ach genau, Tweetbot, ich hatte eben gelesen, die haben Update gebracht für die M1.
Dann habe ich es noch nicht installiert.
Ja, das kann sein, aber ich habe das eben gelesen, die haben auch ein neues Icon, also neu dafür, da ist jetzt Nuancen anders, aber sieht wie immer schick aus, aber sie meinen, ich haben da jetzt gerade ein Update gebracht oder ja. Ist angekündigt,
Paul Haddad, das ist ja der Hauptentwickler von Tweetbot, zumindest ja, iOS macht er selber, hatte heute oder gestern irgendwie auf Twitter das irgendwie einen Screenshot gepostet, dass es jetzt Universal ist.
Ja. Genau. Tweetbot und OnePassword, ne? Die haben auch
ja, gepasst. Gut, das benutze ich nicht, da kann ich nichts zu sagen.
Ja, ich schon, aber ich habe kein M1 Mac, aber normal ist OnePassword immer sehr, sehr schnell bei sowas, ja, weil sie ganz klar sich immer zu Native Software bekennen, weil sie sagen, nur Native ist sicher und wenn du schon Native programmierst, hast du ja keinen riesen Umzug mehr. Das haben jetzt wirklich viele Entwickler bestätigt, dass der Umzug relativ einfach ist. Also im Gegensatz zu damals Catalina-Apps. Nee, Catalyst. Mm. Das werde ich nie lernen. Catalyst, Entschuldigung.
Ja, stimmt. Also passiert.
Weiß egal, es kamen die nicht zeitgleich. Catalina und Catalyst.
Ja, genau. Ja, das war ja das Schlimme.
Dann ist es ja egal. Also das, was damals dann anfing, auf Mac zu laufen. Also da war der Umzug ja nicht ganz so einfach, wie sie es versprochen haben, teilweise. Also es kam immer drauf an. Da scheint das doch sehr
gut. Also eine Standardanwendung, die mit AppKit und oder UIKit halt eben jetzt gebaut ist und mit Objective-C oder mit Swift geschrieben ist, ist jetzt kein Problem, auf eine andere Architektur zu bringen. Das ist, wenn man jetzt nicht irgendwelche besonderen Abhängigkeiten in ganz krude C-Bibliotheken oder sowas hat, die man nicht neu kompilieren kann oder sowas und deswegen da total festhängt, was natürlich schon mal passiert. Aber angenommen, das ist nicht so und das ist bei den meisten klassischen User-Apps halt eben der Fall oder sollte der Fall sein, dann ist das eigentlich nur eine Frage wirklich des Neukompilierens. Ne? Also im Best Case, klar, ein bisschen was Problemchen hier und Problemchen da gibt es dann noch, aber praktisch sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, weil das ist ja nicht so, dass man heute jetzt in so einer UI-zentrischen Anwendung jetzt irgendwie noch handgeschriebenen Assembler-Code verwenden würde oder sowas. Ne? Das ist ja alles ins Betriebssystem gewandert. Die Performance-Themen braucht man da an der Stelle überhaupt nicht mehr betrachten und was spricht dann dafür, da irgendwie Assembler-Code reinzupacken?
Ja, also generell denke ich mal, läuft die Transition für die meisten, denke ich mal, relativ problemlos, vermute ich jetzt einfach mal.
Genau. Ja, und sogar letzten Endes, also hier C-Code oder C++-Code, das ist ja alles heute kein Problem mehr. Ne? Also das ist sowieso schon alles cross-kompilierbar. Wenn man das richtig benutzt mit den Libs, die unten drunter liegen, die das abstrahieren, was das für eine Hardware ist, dann ist das halt eben alles kein Problem. Und Apple hat halt eben selber nochmal seine eigene Abstraktionsschicht. Der Core Foundation Layer, der ist ja extra die Abstraktionsschicht, die sie damals mit macOS 10 eingeführt haben, die genau das ermöglicht. Und das haben sie ja jetzt auch schon mehrfach mittlerweile bewiesen, dass das genauso funktioniert, wie es funktionieren soll, dass man die Hardware unten drunter austauschen kann, sei es halt eben die Prozessorwechsel beim Mac, sei es aber auch einfach nur Generationen von ARM-Prozessoren bei den iPhones einfach durchzuknallen, ohne dass der Entwickler wirklich was davon mitbekommt. Und da ist das auch sehr aktiv gewesen, was sie da gemacht haben.
Genau. Also Thema zurück oder zum Thema zurück, warten wir mal ab, was Microsoft macht. Und bleibt interessant. Wir werden was dazu sagen, sollte es sich ankündigen. Ne?
Ja, ausprobieren.
Bitte?
Zumindest ausprobieren.
Genau. Ja. Was sich aber angekündigt hat, oder angekündigt wurde es ja schon, aber was jetzt verfügbar ist, sind die Lederhüllen mit MagSafe, also diese ganz iPhone, also komplett iPhone-Kondome.
Mit Guckloch.
Genau, mit Guckloch. Also die Kondome mit Loch, die sind jetzt verfügbar. Und, ja, genau. Um mal ein bisschen, wir sind ja unter uns. Und die sind jetzt da. Okay, ich kann nur sagen, ich kaufe keins davon und das liegt nicht allein an den 145,20 €.
Ja, aber können wir mal ganz einmal kurz krass zu dem Preis sagen? Also ich kaufe ja wirklich gerne auch mal eine Zweithülle. Da haben wir ja jetzt schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und ich habe ja kurz drüber nachgedacht, als die jetzt letztlich in den Store kamen. Nur das kam ja dann erst zur Vorbestellungswelle von dem iPhone 12 Mini und Pro Max. Ne? Und dann kamen ja dann auch diese Hüllen mit Preis rein. Man konnte sie aber noch nicht bekommen. Jetzt kann man sie eben bekommen. Ne? Das ist der einzige Punkt, der sich jetzt geändert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Also 50 € finde ich ja für eine Hülle schon was zu hoch. Da kaufe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr 2-3, solange ich sie nicht brauche. Aber 145 € ist ja dann noch mal wesentlich krasser.
Ja. Das ist aber ein Modeaccessoire. Ne? Also das ist, sonst wird sich das keiner kaufen. Es hat keinen funktionellen Wert. Nur, dass du die Uhrzeit siehst, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, das mit der Uhrzeit ist ja wohl noch schlecht umgesetzt, dass das ganze Display angeht. Statt nur der Ausschnitt, das könnte man, aber das kann man ja im Software-Update beheben.
Aber ja, wenn das geht, ja. Das kommt auf das OLED-Display an.
Ja gut, und brauchst das teilweise ja nur so ein Schwarz anzeigen. Also, ja, das wird ja schon helfen.
Hast du recht.
Also, ich komischerweise bin gar nicht überrascht über den Preis. Also, weil, was sind die? Nö, ehrlich nicht. Weil die normalen Lederpreise liegen bei 63 oder was war das? 67 €, ne? Für die normale Hülle hinten.
Ja, ja? Also, so. Aber da ist ja noch ein Riesenunterschied zwischen.
Ja, gut, aber das Ganze mal zwei, weil das klebst du ja noch vorne drauf. Und dann noch mal also,
das ist die Logik.
Genau, und dann noch mal. Und dann noch
den Schnippel dann noch zum Ziehen, der ist der dritte.
Genau, ja, okay, das gut. Schnippel zum Ziehen und dann muss ja noch das fancy Loch da rein.
Man muss mal ausschneiden.
Also, okay. Also ja, Loch, ganz ehrlich, das für mich, ich habe damit ehrlich sogar gerechnet. Das war auch so ungefähr der Preis. Ich hätte auch gesagt, so 150, 160 Euro kosten die Dinger.
Ja, wir scherzen jetzt rum. Ich glaube, Apple macht wirklich so die Preise von den Zubehörs an.
Es würde mich nicht wundern, ja. Also ganz ehrlich, ich habe damals gesagt, das kostet mindestens mal das Doppelte von einer normalen Hülle.
Ja, genau. Also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, also unter 100 Euro muss das schon liegen, damit sie es ordentlich verkauft kriegen. Und da liegen sie halt eben deutlich drüber.
Wer sagt, dass sie es ordentlich verkaufen wollen?
Ja gut, also die Idee von Produkten ja, in einem Laden.
Das war jetzt auch Spaß, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie viele wir davon in freier Wildbahn sehen werden. Bei mir nicht, ja. Aber gut. Aber
es gibt ja ein paar Zubehörsachen bei Apple, die schon immer so gewesen sind. Ne? Erinnert ihr euch dran, dass Apple für die MacBooks Lederhüllen verkauft?
Ja.
Könnt ihr euch auch noch dran erinnern, was die kosten?
Nein. Aber garantiert viel.
Ja, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich meine, ich hätte jetzt irgendwie dann bei der Bestellung von dem MacBook Pro da einen Preis gesehen. Ich muss aber mal gerade.
Bestimmt 300 also, Euro oder so mindestens.
Also ist korrekt, die Hüllen, die waren immer so teuer. Ich habe für das erste iPad Pro habe ich auch diese Lederhülle bestellt zusätzlich, wo dieser Stift noch mit der ersten
Pencil genau.
mit eingelegt werden kann. Die Verarbeitungsqualität ist super, aber es war auch mega teuer. Nur ich habe mir damals gedacht, okay, du holst jetzt dieses teure iPad, bestell dir jetzt direkt dieses Sleeve mit dazu. Und das ist halt Vollleder, ne, in der Größe von dem iPad Pro. Und das hat 160 gekostet damals.
Mhm.
Das war richtig teuer für diesen Schutz, aber mittlerweile nutzt das iPad Pro ja meine Frau und die hat die Hülle weiterhin in Gebrauch und die sieht top aus. Und das ist schon 3-4 Jahre her jetzt.
Ja, also Qualität spreche ich Apple ja nie ab. Das können sie in der Regel bei so gut wie allem. Es ist halt trotzdem, es ist ein stolzer Preis. Also, ne, was hast du jetzt nochmal gesagt? 160 Euro, ne?
Irgendwas 160.
Ja, ne, wenn du dann überlegst, und das für ein iPad, das ist ja deutlich größer, und dann zahlst du 140 Euro für ein iPhone. Ich finde es auch echt hart, ne? Also, ich habe mir jetzt die Hüllen angeguckt, die echten Lederhüllen von Apple im Store letztens, wo ich mit dem Daniel da war. Und das Blau würde sau gut zu meinem iPhone passen, ne? Also, es ist wirklich, das ja, man sagt ja, das passt wie Arsch auf Eimer. Ne? Also, das hat wirklich, Daniel hat auch gesagt, das passt wirklich sau gut, aber es ist für mich halt kein No-Brainer-Preis. Es war halt nicht, also, erstmal hatte ich noch das Glück, dass sie nicht da hatten in der Farbe. Sonst wäre ich vielleicht sogar noch so doof gewesen, oder ist das doof, so schwach gewesen und hätte sie einfach mal mitgenommen. Aber es ist halt einfach kein No-Brainer mehr. Also für mich war alles unter 50 Euro für so eine gute Lederhülle, wo ich gesagt habe, ach komm, ja, was soll das, ne? Jetzt werde ich, wie gesagt, ich bin ja ein Einhüllenkäufer, wahrscheinlich doch irgendwann schwach werden, weil ich sage, so ein teures Gerät, da kannst du auch mal 60 Euro, weißt du, wie oft kaufst du eine Hülle? So ungefähr. Aber es ist halt trotzdem echt schon.
Ja.
Und vor allem, wenn du wirklich jetzt so jemand bist wie der Daniel, der dann auch sagt, ey, ich hätte eigentlich gerne zwei oder drei verschiedene Farben, was ja vollkommen legitim ist, was ich auch okay finde. Das ist wie mit den, ich sage mal ab, wie mit den Armbändern bei der Apple Watch. Aber dann, das tut mir leid, das ist einfach viel zu teuer. Ja, also das sind Mondpreise wieder, ne? Und genau da reiht sich halt jetzt auch diese Lederhülle ein.
Ja, genau. So, jetzt habe ich auch die Preise gefunden. Also das die Lederhülle für das jetzt habe ich das 13 Zoll sehe ich gerade. Ah doch, da ist es. Für das 13 Zoll MacBook Air und Pro ist 193,95, also eigentlich 200 Euro. Das ist jetzt nur wegen der Reduktion der Mehrwertsteuer so. Und für das 16 Zoll sogar 213,45. Und für das 12 Zoll MacBook haben sie es sogar auch noch für 174,45.
Da haben sie ja fast vergessen anzupassen, weil das ist ja viel mehr Leder, aber als das MagSafe-Ding, aber das MagSafe-Ding ist ja viel teurer. Also, aber gut, da sind ja aber noch die Magneten drin in dem MagSafe-Ding. Die haben wir jetzt vergessen.
Ja, gut, aber die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer, nö, dass sich das aber, ne, rechtfertigt.
Nein, Fakt ist, die Dinger sind da. Die gibt es auch in allen möglichen Farben, aber sie haben halt Mondpreise. Ist einer von euch jetzt mal abgesehen vom Preis, denken wir mal, der Preis wäre legitim, daran interessiert, so ein Ding zu haben?
Nö, nein, eben nicht. Also bei dem Preis.
Nein, abgesehen jetzt vom Preis, wenn der Preis in Ordnung wäre.
Ja.
Also jetzt mal nur rein vom Design, ne? Gefällt euch das?
Ja. Nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe noch nie, doch, ich habe einmal so ein Sleeve benutzt, aber das habe ich nach 5 Tagen, glaube ich, in die Ecke geworfen und habe mir dann eine Hülle geholt. Das nervt einfach so sehr, das Phone jedes Mal da wieder rauszuholen und reinzutun. Hm. Nein, geht gar nicht.
Okay.
Würde ich noch nicht mal geschenkt nehmen. Brauche ich nicht.
Ja gut, also ich habe schon mehrfach Frauen gesehen, die solche Hüllen benutzt haben.
Okay.
Die gibt's ja,
gut, die müssen sie erstmal aus der Handtasche holen.
Ja, genau. Und für die sind die eigentlich ganz gut, weil in der Handtasche sind die halt eben dann rundum geschützt. Und man kommt trotzdem schnell ans Gerät. Und das ist natürlich eigentlich eine ganz hübsche Sache. Und dazu kommt dann noch, dass man halt eben das Gerät dann blank in die Hand nehmen kann. Was natürlich jetzt für Leute, die sagen, hoch, das sind so schöne Geräte. Ich will das nicht die ganze Zeit in eine Hülle reinklemmen, wo das nie rauskommt. Dann natürlich so ein Zwischending machen können. Ja, genau. So ein Zwischending machen können. Hatte ich das nicht letztlich schon mal erwähnt, dass ich das zum Beispiel mit einem iPad Mini lange Zeit gemacht habe, dass ich das in einem, vielleicht haben wir das auch vorab mal irgendwo besprochen, dass ich da so eine Filzhülle für hatte.
Ja.
Mit so einem kleinen Lederschnapper das irgendwie dann drin befestigen konnte und dann war das da drin und das habe ich dann auch quasi genauso wie jetzt diese iPhone-Hülle da rausziehen können. Ist halt,
also das mit den Frauen Handtasche und besserer Schutz, das stimmt. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu Zeiten, wo ja scheinbar der Trend ist, sich das mit dem Schnürsenkel umzuhängen. Oder mit einem Band oder einer Kette, keine Ahnung, ist ja völlig egal. Aber so einfach umzuhängen wie so eine zweite Handtasche, sage ich jetzt einfach mal, dann brauchst du natürlich das Ganze nicht mehr. Und vor allem die Dinger sind ja wesentlich günstiger als 145 Euro. Die sehen zum großen Teil auch so aus, aber als wenn sie nur 2 Cent gekostet hätten. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Das ist auch Geschmackssache. Ne? Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber noch meine Meinung, nein, ich würde auch so ein Ding niemals kaufen, egal was es kostet. Ich finde genau, wie Thorsten auch sagt, dieses ständige Rausgepule tierisch lästig. Hätte ich überhaupt keinen Bock zu. Ich hatte mal so eine Smartphone-Socke. Das war auch mal irgendwann in. Und da fand ich das ganz witzig, weil die gab es in allen möglichen Motiven. Das habe ich dann auch irgendwie 3 Tage benutzt. Da habe ich gedacht, das ist ja total albern. Und dann war das auch.
Ja, gut, das ist ein Gag. Also, ich glaube, das habe ich nie jemanden mal kontinuierlich benutzt.
Oh, doch, das gab es. Da gab es viele.
Echt?
Mhm, ja, doch. Oh. Das war ein cooler Trend. Da war man irgendwie angesagt, aber naja, geschenkt.
Ja, um das gerade noch zu ergänzen, also auch. Was die MacBook-Lederhüllen angeht. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich da bei Apple im Laden, wenn ich drinnen rundgegangen bin, schon davor gestanden habe und gedacht habe, ach, so eine schöne, slicke Lederhülle, wo du das MacBook so perfekt zugeschnitten reinstecken und wieder rausziehen kannst. Wäre ja eigentlich auch mal was Hübsches, auch wenn ich ein sehr großer Fan von den Filzhüllen bin. Die kann ich mal picken bei Gelegenheit. So Leder, ich bin auch ein großer Lederfan und ich mag gute Ledersachen, mag ich sehr gerne und stehe halt eben dann davor, denke mir, och, ne, slicke Lederhülle, ganz schön, guck dann auf den Preis und sage mir, geh weg.
Genau, also sind das halt, wie man so schön sagt, auch Geh-weg-Preise.
Genau. Ja.
Ja. Dann machen wir das auch mal und gehen weg. Von dem Thema.
Genau, zu lang schon drauf rumgekaut.
Genau, jetzt. Es reicht. dann gehen wir zu den Gerüchten. Es gibt nicht viele, aber ein paar haben wir auch. Also es gibt doch, sagen wir mal so, es gibt viele. Wir haben aber schon viele vorgefiltert, weil wir sprechen nicht über ganz seltsame Spekulationen im Moment.
Ne? So die über typischen Hypotheticals.
Genau, nicht weder über das nächste iPhone noch über das nächste iOS im Moment. Das ist alles genau. Viel zu früh. Das ist alles gerade erstmal ausgerollt und draußen. Warten wir es erstmal jetzt ab.
Ja.
Aber es sagte, wie heißt er genau? Love to Dream sagte. Aller
Lieblings-Twitterer.
Genau, sagte, in 2021 soll noch ein Intel Mac kommen.
Ja, er sagt das natürlich sehr kurz und kompakt. Also genau genommen hat er wieder nur so komisch rumorakelt. Irgendjemand anders postete irgendwas. 2021 sollen lalala Apple Silicon Macs kommen. Und dann hat dann Love to Dream dann oben drüber geschrieben, nicht nur.
Also,
und, man nimmt an, er bezieht sich da auf die Apple Silicon Macs. Und dann hieß es halt eben dann gleich, Love to Dream behauptet, es gibt noch Intel Macs nächstes Jahr. Während dann parallel dazu, genau genommen sogar ein, zwei Tage vorher, hier Greg Joswiak, der ja Phil Schillers Stelle übernommen hat, ne, als Marketing-Guru. und der halt eben in einem Interview erklärt hatte, dass dieses zur WWDC angekündigte, wir haben noch Intel Macs in der Pipeline, eigentlich nur den Intel iMac gemeint hat, der kurz danach gekommen ist. Und er sagt auch ziemlich eindeutig, dass das nicht mehr für die Zukunft gemeint ist. Also laut Joswiak, dem ich mehr glaube, auch wenn Love to Dream eine sehr gute Quote hat, Joswiak glaube ich mehr,
ja, gut, wenn er das so eindeutig Quelle, sagt. Ne? Also der sollte genau. Es wissen. Und es würde auch in die Strategie gar nicht passen. Also
genau.
Der iMac machte noch Sinn, der war halt fertig. Ne?
Ja.
Den hatten sie nun mal jetzt schon und vielleicht war es auch nur ein Backup-Gerät, was auch immer, ist ja völlig egal.
Also ein bisschen Zeit schinden, das Backup hatten sie eh noch in der Pipeline wahrscheinlich. Hat sich einfach was gezogen durch Corona oder so, ja. Das kann man sich
also
ja vorstellen.
Also ich denke, der hätte eh vielleicht früher kommen sollen, kam aber nicht und deswegen haben sie da dann gesagt, ah ja, hier kommen aber noch Intel Macs und die sind auch toll, das haben sie ja damals auch so betont. Aber jetzt denke ich mal, ist es rum. Ich würde mich auch sehr wundern, wenn sie noch welche bringen. Und wie gesagt, wenn das Greg schon sagt, haben wir keinen Grund, das anders zu sehen.
Genau.
Weil es und ist ja jetzt auch nicht so, dass die Macs alle halbe Jahr geupdatet wurden. Ne? Und es sind ja alle auch relativ neu, die Intel Macs. Also wenn man jetzt mal durch die Pipeline geht, sind alle relativ neu. Das nächste Update reicht völlig, wenn es die Apple-Prozessoren sind, weil sie auf 2 Jahre versprochen sind, sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Aber auch wenn ich mich gar nicht so lange an dem Thema aufhalten will, wenn man es noch von der anderen Seite betrachtet, ja, dann warum sollten sie noch Intel Macs bringen? Dann muss man dann an der Stelle dann halt eben auch gleich sagen, ja, eigentlich macht das keinen Sinn mehr.
Genau.
Ne? Weil man kann an der Stelle nochmal betonen, außer beim Mac Pro und vielleicht beim hochgezüchteten iMac Pro, ne, also wie alles, was über dem 16 Zoll MacBook Pro ist dem M1 nicht ebenbürtig. Also alles andere können sie eigentlich mit dem M1 machen für den Moment, bis dann jetzt noch der leistungsfähigere Prozessor kommt, weil sie sowieso ja alles damit abfrühstücken können. So, also es spricht gar nichts mehr dafür, jetzt irgendwie ein Intel 16 Zoll MacBook Pro noch zu updaten. Das kauft keiner.
Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also die werden ihre Transition machen in den nächsten 2 Jahren, wie angekündigt. Da werden alle Intel Macs wegkommen und wer würde jetzt auch noch einen neuen Intel Mac nochmal kaufen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, passen keine Pipeline. Wird auch nicht so sein. Punkt.
Genau. Das wäre ja rückwärts gerichteter Blick dann jetzt an der Stelle. Also ich würde das jetzt auch, wenn ich das als Strategie entscheiden würde, wenn ich einmal den Schwenk mache, dann kommen nur noch Apple Silicon
Sachen. Das ist auch nicht
Apple. Ansonsten wäre das nicht konsistent.
Das ist auch nicht Apple-Style, genau.
Genau.
Mhm. Ansonsten noch ein Gerücht zu auch neuen Sachen, die auch ARM-Macs haben. Und zwar die neuen iPad Pros sollen im zweiten Hälfte von 2021 kommen.
Genau, richtig. Ja, wir müssen uns jetzt an die 21 gewöhnen langsam.
Ja, ein bisschen irritierend.
2020 genau. Ist
so langsam,
abzuhaken.
So langsam ist Ende damit, genau.
Zum Glück, ja. Ich habe es heute retweetet, 90% durch sind wir. Wir haben es bald geschafft.
Ja, stimmt, dem folge ich auch da mit der Zeit, ja. Oder mit dem Jahr. Ja, und zwar sollen die kommen mit OLED und Mini-LED-Displays.
Mhm. Genau. Ja gut, hatten wir schon drüber gesprochen, warum wir gar nicht mehr so im Detail besprechen. Ne? Mini-LED ist halt eben im Prinzip das, was sie bei dem teuren XDR-Display ja etwas gröber gemacht haben. Also, dass die Hintergrundbeleuchtung mit vielen kleinen LEDs gemacht wird und man dann so sektorartig dann, aber relativ fein halt eben die Hintergrundbeleuchtung dann hell und dunkel regeln kann und damit dann letzten Endes dann dort den HDR-Wert, ne, das ist gerade total konfus. Ich war deswegen abgelenkt, weil OLED und Mini-LED gehen eigentlich gar nicht zusammen.
Nee, zusammen auf jeden Fall nicht. Wenn, dann muss es eins so sein.
Ja, aber lustigerweise stand das so da drin. Das habe ich ganz unreflektiert einfach übernommen. Und jetzt fiel mir gerade ein, dass OLED und Mini-LED zusammen gar keinen Sinn machen, weil ja die OLEDs keine Backlights haben. Und Mini-LED ist ja quasi das Backlight vom LCD. Komisch. Also da stimmt irgendwas nicht. Also
oder
beide Gerüchte gab es schon. Bitte nochmal.
Oder separate Modelle. Eins mit OLED, eins mit Mini-LED.
Ja, vielleicht machen sie das kleinere mit OLED und das größere ohne, weil OLED ist ja in großen Größen immer noch schwer zu fertigen und ziemlich teuer, zumindest in den guten Auflösungen. Könnte natürlich hypothetisch sein,
ist,
aber
oder es ist einfach ein Pro mit OLED, die Pros mit OLED und vielleicht das iPad Air mit Mini-LED oder sowas.
Ja,
das kann ja auch sein, dass das einfach ein Gerücht ist, was wieder mehrere Geräte abdeckt. Das hat man in letzter Zeit ja öfter schon.
Ja, genau. Und die dann einfach durcheinander geworfen werden. Mhm, genau. Potenziell würde zum Beispiel ja auch nochmal ein Refresh vom iPad Mini anstehen. Vielleicht gehen sie da auf OLED. Das würde ja von der Größe her einfacher sein.
Oder auf Mini-LED, das wäre auch witzig. Das iPad Mini mit Mini-LED.
Ja, der Mini. Ja, also da sind sie ja tatsächlich dran am Arbeiten. Also man kann zumindest jetzt mal hypothetisch nach dem, was die Gerüchte gesagt haben, davon ausgehen, dass sie so in den nächsten Jahren diese Mini-LED-Unterstützung ja so mehr oder weniger durchs gesamte Portfolio planen. Wir haben ja mittlerweile von Mini-LED, von iPhones bis hin zu den iMacs schon alles gehört. Und das wundert mich natürlich auch nicht, weil wenn sie so eine Technik haben und die skaliert von der Größe her problemlos, was wohl der Fall zu sein scheint, hypothetisch, noch nichts von gehört, dann kann man das natürlich auch überall einbauen.
Ja gut, bei den iPhones macht es mit OLED ja keinen Sinn.
Also nur bei den LCD-basierten Geräten macht das Sinn.
Es gibt ja
nicht,
es gibt ja doch keine mehr, oder? Also ja doch das SE, aber
Bei den iPhones, genau, ist außer dem SE, gibt es die Vorgänger noch?
Das aktuelle SE der zweiten Generation hat auch noch ein LCD-Display.
Genau, ja.
Das ist SE, so das aktuellste LCD-Display iPhone.
Genau,
ja. Der Rest ist OLED und weiß jetzt nicht, ob das XR noch verkauft wird.
Ja, oder das Ilva ohne Pro, das wäre auch noch ohne.
Das wenn es noch
verkauft wird. Aber von den aktuellen Geräten ist quasi ja jetzt alles auf OLED umgestellt, außer dem SE2.
Genau.
Und die Vorgängergenerationen halt eben dann zum Teil.
Also bei den iPads ist auf jeden Fall displaytechnisch noch was zu machen. OLED wäre mir am liebsten, aber warten wir es mal ab, was wieder von den Gerüchten zur Wahrheit wird.
Genau. Hat man ja auch noch nicht viel mehr zu gehört, also auch was Apple da dann für eine Technik benutzt und wie das, ich hatte mal so ein bisschen immer ja die Sorge geäußert, dass da, wenn du Pech hast, wenn ein, zwei von diesen Backlight-LEDs, wovon man ja dann hunderte in diesem Backlight drin haben soll, wenn dann da ein, zweimal kaputt gehen, ob man dann das ganze Display wegschmeißen kann, weil man dann so grässliche Schatten irgendwie drauf bekommt oder so. Oder was dann da letzten Endes die Lösung ist, das muss man sich aber alles anschauen.
Genau.
Das ist alles Orakelei.
Also. Ansonsten, was kein Orakelei ist, ist, dass quasi Thorsten geholfen wurde.
Ja, genau, Update.
Genau, es gab
iOS 14.2.1.
Richtig.
Wobei, mir haben sie nicht geholfen, weil ich hatte ja keine Probleme. Ja,
du hast auch keine Schutzfolie drauf.
Das stimmt.
Ne? Aber genau, aber für die Leute, die das Problem hatten mit dem iPhone Mini, jetzt hätte ich schon fast iPad Mini gesagt, iPhone 12 Mini, so, dass es nicht reagierte bei einer Schutzfolie, dann das ist behoben worden, kam doch trotzdem für alle, ne? Das Update.
Genau. Ja, genau. Auf meinem XR habe ich es auch installiert, wo ich die normale Release-Version drauf habe.
Ansonsten, genau. Stimmt, ja, kamen ja auch andere Fixes außer 12. Und zwar noch an MMS-Mitteilungen wurden nicht zuverlässig empfangen, wo ich mich frage, wem ist das aufgefallen?
Also, nee, das sind auch alles iPhone 12-spezifische Probleme gewesen.
Ja, 12, aber
rüber.
Ich da meine ja nur für das 12 Mini gewesen oder für so hatte ich das.
Nee, nicht für das Mini, aber für die iPhone
12. Ja, ja, genau.
Die hatten tatsächlich wohl Probleme mit MMS.
Aber wem ist das aufgefallen?
Niemandem.
Also bitte, ja, bitte schreibt uns, wenn ihr in eurem Leben regelmäßig vor allem MMS empfangt und versendet. Und schreibt bitte dabei, warum.
Ja, ironischerweise.
Wir haben dann einen Spartipp, glaube ich.
Spartipp, ja genau. Ironischerweise, wo du das erwähnst, ich habe neben dir gesessen letzte Woche, als ich hier die Firmenkarte mit dem Telekom-Tarif bei mir in den SIM-Karten-Slot von dem 12 Pro gesteckt habe und die Telekom mir die MMS geschickt hat. Kannst du dich erinnern? Denn dieses Bild ist so dermaßen schlecht, dass es schon wehgetan hat, ja, was sie da geschickt haben.
Ja gut, da ist natürlich, aber da ist ja der Grund ein anderer, den kann ich ja nachvollziehen. Sie können die ja Bilder nicht anders als die Anbieter zukommen lassen, außer per Mail. Aber das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen es ja über ihr Netz machen, aber sie haben ja keine andere Kommunikationsmöglichkeit, einfach so. Mhm. Deswegen, da kann ich es noch nachvollziehen. Und für die kostet es ja auch nichts. Aber ganz im Ernst, wer schickt sonst heutzutage in der MMS? Das kostet, ich weiß gar nicht, was sie kostet. Müsste ich mal im Vertrag nachgucken. Auf jeden Fall Vermögen.
Ja, also ich weiß nicht, also bei O2 sind die mittlerweile, glaube ich, auch inklusive, müsste ich mal nachschauen.
Nee, nie im Leben.
Schalte die aber aus Prinzip natürlich aus, weil die kommen halt eben nirgendwo mehr an.
Ich glaube nicht, dass die inklusive sind. Ich habe noch nie gehört, dass ein Anbieter die MMS mit reingenommen hat. Das ist ja
immer das. Bei der Telekom.
Ja.
Also ich bin mir relativ sicher, dass die inklusive sind, aber ich müsste auch nochmal nachschauen. Aber um das gerade kurz zu erklären, also dieses Bild, was die Telekom, das war so eine, hallo, schön, dass du da bist bei uns im Netz, irgendwie Mitteilung, das ist ja auch ganz nett. Und da haben sie halt eben dann wahrscheinlich, als sie das damals MMS eingeführt haben, dann als tolle Innovation halt eben einfach demonstrieren wollen. Und mittlerweile ist das halt eben einfach lächerlich, wenn sie dir da so ein 150x150 Pixel Bild schicken. Auf einem iPhone, wo das dann nur noch so Briefmarkengröße drauf hat. Und war etwas zum Schmunzeln. Ja. Zumindest Empfang hat funktioniert in meinem Fall, aber muss wohl nicht so zuverlässig gewesen sein. So war halt eben zumindest hier die Angabe von Apple, um wieder auf die Feature-Liste von 14.2.1 zurückzukommen. Also MMS-Mitteilungen sollen jetzt zuverlässig empfangen werden wieder. Hörgeräte, das ist schon ein größeres Problem gewesen. Das habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal gehört, dass es da wohl irgendwie Audioprobleme gab, dass die Qualität von den Audio-Streams, von den Bluetooth-Audio-Streams nicht in Ordnung waren. Vielleicht haben sie da einfach die falschen Datenraten ausgehandelt oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da sowas durchgerutscht ist. Das haben sie jetzt gefixt. Das andere hatten wir schon angesprochen, dass also vor allen Dingen der Lockscreen beim Mini nicht zuverlässig funktionieren sollte, was aber wohl mit dem Touch zu tun hatte. Zumindest stand das hier in dem Kontext
erwähnt. Also 39 Cent kostet eine MMS bei O2. Stand 20. Februar 2020.
Okay, gut. Jetzt weiß ich auch, warum ich die nie einschalte.
Ja, also ich weiß, bei der Telekom ist, glaube ich, sogar dasselbe, aber ich weiß nämlich ganz genau, das ist nämlich der Witz, das hat noch kein Anbieter einfach gesagt, egal, wir nehmen das einfach mit in die Flat. Deswegen ist bei mir auch dieser Alternativversand über MMS immer deaktiviert, weil das machen die ganz schnell, die iPhones. Ne? Ja. Und da bist du richtig geldlos, weil ich glaube, da gibt's, das muss ich ja bis aber nochmal genau im Detail dann nachlesen, die 39 Cent sind ja nur für die MMS, aber da kommt ja nochmal so ein Kilobyte-Preis bei. Je nachdem. Und wenn du da so ein 6 MB-Bild schickst, da halten die Hand auf.
Auch diese Kilobyte-Preise gibt es immer?
Ja, das weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt nachgucken. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Okay. Aber die gab es auf jeden Fall am Anfang. Das weiß ich noch bei MMS. Aber ist auch egal. Mach die Dinge aus. Kein Mensch braucht MMS. Dass der Service überhaupt noch da ist. Ich wüsste ja gern die Nutzungsrate. So.
Ja, ja, brauche ich nicht nachgucken.
Ja.
Ist gegen null.
Denke auch. Ja, aber das war es diese Woche sogar mal mit Updates. Oder?
Ja, also sonst tatsächlich kam nicht viel.
Mhm, genau. Ist im Moment ruhig.
Apple ist beschäftigt.
Genau. Aber es werden schon noch irgendwann neue kommen.
Mhm. Ja, ach, früher als uns lieb ist.
Genau.
Ja, gut. So ein, zwei Themen, die wir hier unter Diverses bei uns im Dokument stehen haben, haben wir hier jetzt noch zusammengefasst. Ja,
die kann man ja nicht schnell.
Lustiges Potpourri heute, genau, aber alles keine großen Diskussionsgeschichten. Ja, aber was gab's im... erstmal hier eine Deadline-Erweiterung. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Apple hatte eigentlich angekündigt, dass sie... lustigerweise, das war ja eine Ankündigung, dass sie erstmal etwas nicht kassieren wollten, was sie eigentlich kassieren wollten. Komische Presseerklärung gewesen. Sie hatten ja dann irgendwie gesagt, so eigentlich würden sie virtuelle Events als In-App-Purchases in Zukunft halt eben über ihr System abwickeln und dementsprechend dann auch ihre 30% Anteil bekommen. Und in der gleichen Presseerklärung haben sie aber dann gesagt, aber jetzt wegen Corona machen wir das erstmal bis Ende des Jahres nicht. Und das war ja die Sache, wo sogar Google mitgemacht hat. Da hatten wir uns drüber gewundert, dass sie sich da wieder Freund sind und sowas dann sogar zeitgleich dann da als Presseerklärung raushauen. Ganz lustige Geschichte gewesen. Ja, und man kann schon so ein bisschen was erwarten. Corona zieht sich, also zieht sich auch dieser Termin ein bisschen. Sie haben das jetzt tatsächlich noch mal ein halbes Jahr verlängert, bis Juni 21 inklusive.
Ist ja eine vernünftige Sache. Also.
Ja, genau. Gut.
Ansonsten noch eine vernünftige Sache und vor allem ein wichtiges, also ein wichtiges Statement, finde ich, ist Apple Store Small Business Program. Und zwar arbeitet Apple da ja der Kritik entgegen und dieser, ich möchte jetzt nicht heuchlerischen Zusammenschluss von den Großunternehmen nehmen, die dann auf einmal angeblich für die kleinen Entwickler kämpfen, aber sie sonst alle aus dem Markt verdrängen. Dass Apple sagt, Unternehmen oder Businesses, die weniger als $1 Million Umsatz haben im App Store. Bitte?
Jährlich.
Ja, genau, jährlich im App Store, die zahlen nur 15% statt 30%, was schon deutlich weniger ist, deutlich besser. Und damit natürlich auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, diesem besagten Zusammenschluss, der für die kleinen Entwickler kämpfen will, angeblich, und nicht für seine eigene Milliardentasche. Also generell ein sehr guter Schritt, finde ich, von Apple in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall, sehr guter Schritt. Ich habe die Tage jetzt noch gelesen, das war mir nicht so ganz klar, dass du auf jeden Fall dieses Small Business Programm beantragen musst. Also das passiert nicht automatisiert. War mir nicht klar. Vorher auch nicht. Also aufpassen, wenn ihr sowas habt, dann bitte Developer-Account und dann könnt ihr das beantragen.
Ja, okay. Ansonsten wollte ich an der Stelle nur noch kommentierend darauf eingehen. Und zwar im Prinzip würde ich sagen, erwartetes Vorgehen von Apple jetzt. Ne? Wir hatten ja damals schon spekuliert, sie werden sehr wahrscheinlich einfach den Entwicklern entgegenkommen, wenn es jetzt um diese Diskussionen geht, auch was hier Monopolkram und sowas angeht, was ja dann auch da angestoßen worden ist, alles. Und das ist halt eben jetzt ein relativ großes Entgegenkommen den Entwicklern gegenüber. Und an der Stelle können sie dann jetzt sagen, hier, guck mal, die kleinen Leute haben da keinen Nachteil, die bezahlen ja nur noch ein Apfel und ein Ei. Und die per se haben ja sowieso eigentlich schon eher einen guten Stand gehabt. Ne? Also gerade die Small Businesses haben auch in der Regel sogar mit den 30% ganz gut leben können, weil, ne, hatte ich ja mal erzählt, so historisch ist das eigentlich alles viel, viel teurer gewesen. Das war ja richtig innovativ günstig. Das ist ja immer noch
bei vielen, vielen Stellen. Ne? Das darf man immer nicht vergessen.
Ja, genau. Und ist auch heute immer noch so. Ne? Also wenn man heute ein Buch verkaufen möchte, ist das immer noch so, dass man 5-15% bekommt vom, da komme ich jetzt nicht wieder drauf,
das ist, die 30% waren schon nicht tierisch unfair, auch wenn sie immer so doof da dargestellt werden, ne? Das kommt immer von Leuten, die, finde ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, möchte ich dir ganz klar kundtun, Das kommt von Unternehmen, die einfach nicht den Hals nicht voll kriegen, die schon Milliardenumsätze schöffeln und sagen, wir hätten gerne noch ein bisschen mehr. Das kommt meist nicht von dankbaren Unternehmen, die froh sind, dass sie eine Plattform haben, die zuverlässig läuft und wo man auch noch gut Geld verdienen kann, wenn man eine gute Idee hat. Von denen kommt das meist nicht, ne? Sondern es kommt von den Milliardenunternehmen, die sagen, oh, ich hätte aber gerne noch mal eine Milliarde mehr. Und sich jetzt hinstellen und sagen, unter dem Vorwand, wir würden uns für kleine Entwickler einsetzen, für die, die sie sonst ja bei allem rausdrängen, so gut sie nur können, mit ihrer gigantischen Werbeplattform, die sie ja dann überall nutzen, da dann hinstellen und sagen, ja, für die kämpfen wir jetzt, was total heuchlerisch ist in meinen Augen, weil um die geht es denen überhaupt nicht, sondern es geht um ihren persönlichen Milliardenprofit und um mehr nicht. Mhm.
Genau. Und das ist dann natürlich jetzt auch genau das Entgegenkommen, was man da erwarten konnte. Sie wollen nämlich eben genau diese super, super Profit-Maschinen eben nicht den Geldhahn abdrehen. Das würde ein Apple auch nicht wollen. Warum sollten sie denn den Umsatz missen lassen? Das sind ja die Umsatztreiber, ne? Also das sind die das Geld klingeln lassen bei Apple. Ne? Und da gehen sie natürlich nur ungern hin und schrauben das runter, während halt eben die Small Businesses, da ist das eine Sache, wo sie das jetzt so auf der linken Arschbacke machen konnten und die sind glücklich, dass sie ein bisschen was mehr rausbekommen. Ne? Keiner beschwert sich darüber, dass er mehr Geld bekommt für dasselbe. Und es ist halt eben dann trotzdem das Zeigen von Bewegung und das ist ja oft schon das, was wichtig ist.
Genau, es hat eine gute Signalwirkung, das Ganze. Ne? Und es nimmt vor allem den Wind aus den Segeln als Argumentation. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Und das halte ich auch für absolut sinnvoll und richtig. Und passt auch zum nächsten Thema. Eigentlich, weil Apple hat per Presseerklärung
das gehört noch
dazu. Genau bekannt gegeben, dass die Entwickler sich darüber freuen, über die neue Rate von 15%. Und was zu erwarten war. Ne? Also
ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, dass sie da eine Presseerklärung draus machen.
Ja gut, selbst Eigenwerbung, ne? Einfach mal sagen, hier, guck mal, die Leute freuen sich, würde ich auch machen. Und wie gesagt, es kommt ja niemand und sagt, Herr Ober, ich habe zu viel. Ja, ne? Das passiert nicht. Und natürlich freuen die Leute sich und auch zu Recht. Ich finde, das ist auch eine gewisse Förderung für kleinere Betriebe und Unternehmen, die was zu entlasten. Wie gesagt, Apple kann es vertragen. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also die werden morgen nicht anfangen zu schwimmen. Und die Unternehmen, die da jetzt gerade dann in den Medien am lautesten schreien, guckt euch mal die Umsätze von denen an und die Gewinne, wie groß sie sind, wie viele Milliarden die schöffeln oder hunderte Millionen, dann geht auch da das Mitleid etwas runter. Mhm. Das ist halt so.
Ne? Richtig.
So. Ja, ansonsten das hattest du reingeschrieben, Daniel. Ich hatte erst gedacht, juhu, Belkin hat endlich diesen MagSafe-Stand fertig.
Nein.
Wegen. Von der Zukunft in die Vergangenheit. Apple kündigt ein True Freeform.
Nein, nicht Apple.
Ach, Entschuldige, Belkin. Belkin kündigt ein True Freeform Pro an. Ein G-Charger mit 16 zu Spulen. Damit man quasi das iPhone darauf frei oder das Gerät darauf frei platzieren kann.
Ja, also im Prinzip ein AirPower Design. Und wenn das Belkin macht, dann ist das ja schon so ein bisschen was vor der Eingangstür von Cupertino in Cupertino spazieren gehen damit. Ne? Weil Belkin, das ist ja so die Haus- und Hoffirma von ihnen für Zubehör, so wenn sie das nicht selber machen wollen. Und dass die jetzt was machen, was sie selber eingestellt haben, ist schon ein bisschen peinlich.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja schon Unternehmen, was genau das schon hat. Ich habe die nicht die Ladestation, wo man frei positionieren kann, aber die machen das. Ich habe nur gerade nicht im Kopf, wie sie heißen. aber das gibt es ja im Grunde schon, das hat ja schon dann auch zwischen dem AirPower tot und das geht überhaupt nicht, dann doch jemand rausgebracht und jetzt kommt Belkin noch damit, für mich als iPhone 12 Benutzer zu spät, weil ich habe jetzt MagSafe. ich habe mir jetzt übrigens ganz kurz als Anekdote den Puck mal auf den Nachttisch geklebt mit so einem Tesa Power Stripe. Also den kriege ich auch relativ leicht wieder runter. Dann irgendwann. Aber einfach mal um zu testen, weil das Ding liegt sonst nur am Schreibtisch und ich brauche es nie. Und so kann ich es wenigstens mal testen. Bin damit auch sehr zufrieden eigentlich. Also es geht natürlich deutlich zuverlässiger als G. Aber ich muss manchmal doch ein bisschen schieben mit meinem Riesengerät, bis es dann, also was heißt schieben? Das ist jetzt übertrieben, wie gesagt, Nullen auf hohem Niveau. Ne? Aber du merkst, er hat noch nicht so richtig, ne? Dann schiebst du noch mal ein bisschen links und mal irgendwann flupp und dann weißt du, ah. So, aber dann weißt du auch wirklich, der hat es. Du wachst nicht morgens auf und siehst, 20%. Ne? Das ist seitdem auf jeden Fall zu Ende. Was mir gerade einfällt, was ich gar nicht mehr beachtet habe, ist, ob er mal ein optimiertes Laden hingekriegt hat. Das war ja grundsätzlich immer so ein bisschen spannend, ob er optimiert lädt oder nicht. Ich glaube, er hat es beim ersten Mal auf jeden Fall nicht gemacht. Guck ich mal hier live. Nö, er hat es einfach direkt vollgeknallt. Bisher keine optimierte Ladung.
Ja, beobachte das nochmal. Ja, ja. Das ist bestimmt spannend zu fragen. Vor allen Dingen auch, ob er dann im Laufe der Zeit lernt, dass er dann dort in der Nacht geladen wird. Und also das ist quasi das optimierte Laden, was ich meine. Ne? Dass er halt eben einfach dann das nicht mit Vollgas vollknallt. Das wäre ja auch noch eine Option. Ich weiß nicht, ob sie daran gedacht haben, sowas einzubauen.
Ach, bestimmt. Also entweder bekommt es nach, das wäre natürlich schlecht. Aber wir wissen ja oft, wenn ein neues Gerät kommt, der muss halt erstmal lernen. Keine Ahnung was, aber er muss es erstmal lernen. Er könnte sich am Wecker orientieren, aber das wird so einfach. Und warten wir es ab. Aber jetzt gibt es noch von Belkin ein Freeform-Ding. Ich warte auf die große Station. Ich sehe gerade, die kostet 129, was Belkin da neu anbietet. Ich warte auf die neue mit MagSafe für 150. Und die muss ich mir aber dann wirklich mal angucken, wie groß sie ist, ob die überhaupt auf meinem Nachttisch passt. Die sieht immer so ein bisschen groß aus.
Muss man dann mal schauen. Da wird es ja dann auch sofort genug YouTuber geben, die sich das schicken lassen.
Ich habe ja nicht so ein Esszimmertisch als Nachttisch. Noch nicht.
Ja, genau.
Bezüglich Batterie habe ich noch einen Nachtrag. Ich habe beim iPhone 12 Mini, habe ich jetzt mal mit dem Stromsparmodus getestet. Und da bist du auf jeden Fall zwei Tage läuft das. Also ohne Stromsparmodus ein Tag ungefähr, ne, wenn es laufen lässt, ansonsten zwei Tage.
Ja, also der Stromsparmodus bringt extrem viel, ja.
Ja, der bringt
viel. Ja, klar. Das war ja schon oft so. Das kann ich jetzt tatsächlich noch nicht berichten, aber wo wir jetzt schon dabei sind, bei meinem 12 Pro ist es weiterhin so, dass ich eigentlich immer so im Bereich, wenn ich es intensiv benutze, so um 20% rauskomme abends, wenn ich es anstecke.
Bin ich heute auch mal. Ausnahmsweise.
Ja. Und manchmal kriege ich dann noch die Warnung, kurz bevor ich es anstecke, dass ich jetzt unter 20% bin, aber nicht regelmäßig. Und ich bin auch nicht regelmäßig wirklich auf 20 runter. Also es schwankt so zwischen 50% und 20% Restakku, wenn ich es anstecke. Also ich komme sehr gut über den Tag und habe halt eben auch alles mögliche an Hintergrundkram laufen, was also definitiv nicht stromsparend ist. Und ich habe auch den ganzen Tag den Sascha hier via FaceTime auf der Leitung. Hey,
jetzt bin ich jetzt wieder hier.
Also natürlich auch immer, ja klar. Ne?
Und, also ich habe heute auch mal nur 24 heute Abend. Normal habe ich auch mal so, also 50 habe ich normal schon. Aber jetzt mal nicht, weil ich viel telefoniert habe, zum Teil sogar viel über LTE, weil ich ein bisschen WLAN-Probleme hatte. Und deswegen hat sich das über die paar Stunden schon ein bisschen runterradiert. Aber normal komme ich da auch weit. Interessant wäre, ich glaube, ich teste das auch mal mit dem Stromsparmodus, würde mich mal interessieren, wie lange ich dann mit dem Mac hänge. Ich wahrscheinlich 3 Tage hier und kriege da Dinge nicht leer.
Ja, das kann gut sein, ja.
Also es kommt ja auch mal, man darf immer nicht vergessen, es kommt auch extrem drauf an, welche Apps du benutzt. Ne? Also es gibt ja so Apps wie Instagram, die nudeln dir den Akku leer, oder Facebook, da kannst du ja, oder Spiele, ne? Da kannst du zugucken, da kann man auch nichts machen, da hilft auch kein Hintergrundmodus und aber cooles Update, ich kenne ja in der Tat jemanden, der den immer einfach an hat. Immer. Und der beziehungsweise diejenige hat ein iPhone 11, 11. Und die kommt damit immer 2 oder 3 Tage raus.
Ja, das ist gut. Gut. Ja. Kann man machen, hat aber halt eben auch Nachteile. Also ich persönlich mag die Hintergrunddienste nicht missen, aber ist ja persönlich.
Genau, das ist eine Geschmackssache.
Einstellung.
Ja, dann noch zu einem, etwas, sagen wir mal, es war erstmal sehr schockierend, wenn man das so gelesen hatte, zu einem Gerücht, dass macOS Big Sur die Hashes von den Apps bei jedem Start an Apple sendet.
Von den App-Starts?
Ja.
So hieß es. Genau.
Und
stimmt's denn?
Nein. Also ganz im Voraus schon mal nein, das stimmt schon mal nicht. Genau. Ganz klares Nein, das ist Quatsch. Auch das war wieder so ein Rausposaunen und zu sagen, geht nicht. Entstanden ist das Ganze ja dadurch, dass die meisten haben es ja mitgekriegt, es gab Probleme beim Big Sur Update. Und die sind zum Teil fehlgeschlagen, die Updates haben nicht funktioniert, die Server waren nicht erreichbar etc. Also Apple hatte einfach Serverprobleme und dann sind Apps nicht gestartet auf dem Mac. Die haben immer nur gehüpft die ganze Zeit und sind nicht aufgegangen. Und dann hat irgendwer das Internet bei sich abgeschaltet und dann ging's. Und dann fing das natürlich an, warum braucht das Internet, ne? Und dann sendete die App auf einmal was, das hat dann auch einer noch gesehen und hat gesagt, siehste, bei jedem App-Start sendet der einen Hash darüber und dadurch weiß Apple, welche App ich wann starte und wie oft. Das war die Idee dahinter, also beziehungsweise die Behauptung so. Ne? Das war die Behauptung. Und das Ganze wird noch unverschlüsselt übertragen. So. Ne?
Ja.
Um es komplett zu machen. Ja, so.
Wohlgemerkt, das war die Behauptung.
Genau, das war die Behauptung, die nicht stimmt.
Ist erstaunlich inkonsistent gewesen, weil die Bemerkung war ja richtig. Ne? Also es hat was geschickt, allerdings nicht immer, was man auch hätte sofort sehen können, wenn man es noch ein zweites Mal versucht hätte zu starten.
Hätte derjenige einfach eine andere App aufgemacht und gesagt, da.
Ja, vielleicht, genau. Aber das ist ja dann schon naiv. Das hätte ich ja zumindest noch ausprobiert, wenn ich das jetzt schon berichten möchte, hätte ich es ja dann schon ausprobiert. Aber gut, lassen wir mal dahingestellt. Also prinzipiell haben sie das halt eben so behauptet, aber da ist halt eben nicht viel dran. Also fangen wir mal an damit, dass wir fragen, was ist das letzten Endes überhaupt, was da bei App Start hängen bleibt? Also fangen wir überhaupt erstmal an, was ist da passiert bei Apple? Der Server ist in einer gewissen Art und Weise ausgefallen, der ist aber nicht verfügbar gewesen, sondern er hat halt eben einfach ganz, ganz langsam geantwortet. Er
war einfach lahm. Genau. Sagen wir mal, einfach überlastet. So.
Genau, und das ist das Worst-Case-Szenario, was lustigerweise die Apple-Entwickler selbst, die das System gebaut haben, was wir jetzt kennenlernen werden, halt eben nicht mit eingeplant haben, als sie das gebaut haben.
Dafür gibt es mit Sicherheit demnächst ein Update.
Genau, das haben sie ja auch schon angekündigt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und an der Stelle ist es also so, wir haben hier einen Sicherheitsüberprüfungsmechanismus, welcher Entwicklerzertifikate prüft.
Genau.
Kommen wir gleich nochmal im Detail zu. So, und dafür wird das halt eben zu dem Server geschickt. Und dafür haben die da jetzt 2 Modi eingebaut, nämlich einmal nicht erreichbar, dann startet nämlich die Anwendung einfach, ohne dass das geprüft wird und alles ist gut. Oder es ist Netz da, dann wird ein Request rausgeschickt und wenn der zurückkommt, dann ist es gut und wenn er nicht zurückkommt, dann hast du ein Problem. Und genau das haben sie an der Stelle nicht richtig abgefangen.
Das, also das normalerweise soll er zurückkommen, aber in dem Fall kam er nicht zurück. Diese Antwort soll entweder positiv oder negativ sein. Und, und wenn sie halt gar nicht antwortet, wartet das System halt. Und das ist momentan der Bug. Also das ist jetzt kein schlimmes, es ist halt nervig gewesen, wenn der Server nicht so, wenn er so lahm ist. Aber es ist nur ein simpler Bug. Die Sache ist ja dann, aber was wird da geschickt? Ne? Also da hieß es ja immer ein spezieller Hash für jede App, was Quark ist. Wenn man sich mal anguckt, was da geschickt wird. Und zwar wird nur das Entwicklerzertifikat geschickt. Also
ja, genau genommen noch nicht mehr das Zertifikat, sondern nur der Identifier von Apples Datenbank für das Zertifikat, so dass sie nicht das Ganze.
Nein, nicht das Ganze wirklich, aber halt, sagen wir, das haben wir die Entwickler-ID.
Ja, genau. Die ID für das Zertifikat, das kann man ja austauschen.
Genau. Und da wird halt geguckt, also das wird einfach nur gesendet und das, also warum das nicht eindeutig ist. Ein Entwickler kann ja mehrere Apps haben. Und damit ist es schon mal nicht eindeutig, was ihr öffnet. Das sieht man da nicht. Das steht da auch nicht drin. Und da wird einfach nur das, diese ID einmal an den Server geschickt und der Server guckt, ist die noch in Ordnung. Es kann ja potenziell ein Sicherheitsrisiko geben mit einer mit dem Entwickler oder der kann ja ja, wie nennt man das, gesperrt worden sein, ne? Wegen Sachen.
Genau.
Und das möchte man, glaubt mir, will man mitkriegen, wenn Apple das macht. Haben sie auch schon in der Vergangenheit, ne? Darf man nicht vergessen. Es gab schon Systeme, die abgeschaltet wurden von Apple aus Sicherheitsrisiko.
Entwickler, ja.
Bitte?
Genau. Entwickler, ja. Die abgeschaltet
wurden. Und das, was dann passieren würde, ist, dass das System dann sagt, das ist nicht vertrauenswürdig. Da gibt es ein Problem und das ablehnt, diese App zu starten, was man genau will. Das Verhalten will man haben. Da wird ein Request an Apple gesendet und ja, sie könnten oder sagen wir mal so, sie konnten das in den Log sehen, weil sie ja nun mal einen Zugriff loggen und da deine IP-Adresse haben. Das haben sie aber schon abgeschaltet, am selben Tag noch. Haben sie die alten Logs gelöscht.
Ja, kommen wir gleich noch zu, was sie dazu gesagt haben. Ich wollte nur gerade noch sagen, also erstens, was du gerade schon gesagt hast, also dass eben, wie gesagt, nur der Identifier für das Entwicklerzertifikat ist, was sie da schicken. Und wenn ein Entwickler mehrere Apps hat, dann kann man das halt eben nicht auseinanderhalten. Potenziell ist da natürlich ein kleines bisschen Gefahr, dass man beim Ablauschen der Leitung damit dann so ein bisschen was darauf schließen könnte, was derjenige für Anwendungen benutzt. Ja, ob ich jetzt irgendwie hier Apps der Mozilla Foundation verwende oder halt eben irgendwie jetzt hier von den Tweetbot-Jungs oder sowas, das könnte ich dann damit auseinanderhalten. Aber ne, das ist natürlich noch eine relativ grobe Information, die dabei rauskommt. Und das Wesentliche, das hatten wir noch nicht erwähnt, und zwar, das wird nicht bei jedem App-Start geschickt, wodurch man also Timestamps aufzeichnen könnte, sondern es wird nur beim ersten App-Start geschickt. Logischerweise war das bei Big Sur natürlich dann das Problem, weil alle hatten die Updates installiert und haben dann sofort beim ersten Mal diese Requests rausgeschickt, die dann hängen blieben. Im Anschluss werden diese Antworten aber eine gewisse Zeit lang gecached. Es wurde nicht genau gesagt, wie lange, aber das ist ja auch naheliegend. Ich muss das ja jetzt nicht jedes Mal die ganze Zeit immer kontrollieren. Ja, ich kann ja da irgendwie eine Hypothese aufstellen, dass wenn ich einen Entwickler mit grünem Licht irgendwie laufen habe, dann ist das valide für ein paar Stunden, ein paar Tage. Das kann man jetzt natürlich so auslegen, wie man möchte. Und genau dafür ist halt eben dieses System gedacht. Per se ist es sowieso so, wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die schon gestartet worden ist, dann ist jetzt Malware-Vermeidung sowieso eigentlich schon zu spät. Also wenn dann da irgendwie Malware rauskommt, dann kann man das noch für die starten, die die App-Version das erste Mal starten. Aber die Leute, die sie schon gestartet haben, die haben ja die Malware schon ausgeführt. Also das lässt sich dann erklären, warum das sicherheitstechnisch kein Problem ist, dass das gecached wird. Das wollte ich nur noch gesagt haben. So, und letzten Endes haben wir also jetzt hier ein System. Bei Erststart logischerweise muss es nachgucken, auch wenn die App aktualisiert worden ist, wird natürlich dann entsprechend einmal nachgeguckt, aber halt eben dann im Anschluss wird das dann aus dem Cache geholt und deswegen ist das nicht 1:1 zu reproduzieren, auch schon einfach nur von den Anfragen her. Und dann kommt jetzt dazu, Apple hat ja tatsächlich sehr schnell und vorbildlich darauf reagiert, was ja sogar etwas untypisch ist für Apple, was Sicherheitsfragen angeht. Und sie haben sofort ein Statement rausgehauen. Das war, glaube ich, 3 Stunden später.
Ja, da waren sie wirklich beeindruckend schnell für Apples Verhältnisse. Sie sind ja normal, lassen sich Zeit, überlegen sehr lange und dann kommt erst was. Aber diesmal haben sie das sehr zügig gemacht und dann halt zu den Problemen Stellung genommen und gesagt, es wird kein IP-Logging mehr geben. Ich glaube, es gab eins. Das
war lustigerweise vorher gar nicht klar gewesen. Genau. Sie haben sich also selber eingestanden, dass sie in den Logs die IPs aufgezeichnet haben.
Wo man aber ganz klar sagen muss, das ist nicht unüblich. Ne? Das möchte ich hier sagen. Also ein IP-Logging an einem Server ist, weiß ich selber von meinen, das ist nicht unüblich. Du möchtest wissen, wer auf deinen Server zugreift. Wie willst du einen sperren, wenn du nicht weißt, wie oft er dich schon genervt hat? Ne? So.
Also du kannst es andersrum formulieren. Das ist nicht ein extra IP-Login gewesen. Das war wahrscheinlich einfach ein Log-File. Genau.
Das war einfach wahrscheinlich einfach ein Standardsystem-Log.
Genau.
Und der macht das halt einfach, weil das dazugehört. Und das haben sie aber deaktiviert. Das gibt's nicht mehr. Und ja. Und es soll noch ein neues Protokoll geben. Ich glaube, es soll auch verschlüsselt werden, wenn ich mich nicht vertue. Irgendwann in Zukunft.
Ja.
Und
genau das. Ja. Das war ja noch so ein Punkt, dass halt eben diese Anfragen an den Server jetzt derzeit über HTTP, also unverschlüsselt, geschickt werden. Wären die verschlüsselt über HTTPS, dann wäre halt eben dieses Privacy-Problem, dass man rückvollziehen könnte, welche Gruppe von Apps ich da gerade starte, halt eben auch nicht mehr gegeben.
Ist natürlich auch.
Aber da gab es irgendwie eine Argumentation, weshalb sie das wohl so gemacht haben, weil halt eben auch irgendwie Teile des Verschlüsselungsmechanismus Anwendungen verwenden, die über den Mechanismus geprüft werden, und dann hat man halt eben dort so einen Hund, der sich in den Schwanz beißt, genau, weil man halt eben alles gegenseitig checken muss.
Das funktioniert dann auch irgendwann nicht mehr. Und ja, ansonsten soll es noch eine Opt-out-Funktion geben. Bin gespannt, wie sie die einbauen. Und ja, aber damit ist das Thema mal aufgearbeitet. Also es ist nicht so, dass Apple unsere App-Starts trackt. Absolut nicht.
Ja, genau.
Das ist
leider wieder so ein Thema, was jetzt bestimmt jahrelang irgendwie den Leuten im Kopf bleiben wird, obwohl es nur einmal kurz erwähnt worden ist. Deswegen haben wir da jetzt auch so viel Zeit drauf verbracht,
wo auch vorbildlich gehandelt wurde, ehrlich gesagt, von Apple. Wie gesagt, wo wir selber sagen, ausnahmsweise. Ne? Also Apple, also was nicht, dass sie sonst nicht vorbildlich handeln. Sie überlegen nur so immer sehr lange, wie sie das alles formulieren und rausbringen. Da haben sie es halt wirklich sehr schnell gemacht und auch aktiv gehandelt. Ich glaube, ihnen ist da auch einfach, wie gesagt, aufgefallen, haben gesagt, oh Mist, IP-Logging wollten wir nicht. Nochmal, Standardsystem Sache bei einem Server sehe ich jetzt kein riesen Problem drin, absolut nicht. Und ja, von daher ja. Also, ja, aber genau. Du hast recht, ich bin auch der Meinung, das wird jetzt wieder ewig rumgeistern und wir werden uns von vielen Leuten anhören müssen, die tracken alles, was du mit dem Ding machst, und schreiben dann zeitgleich eine Antwort in WhatsApp oder Facebook oder
posten das.
Genau, ne? Also das, wo man sich dann wieder denkt, ja, gut, dass du mich über meine Privatsphäre aufklärst. Na? Naja.
Ja, genau.
So ist das.
Was will man machen? Ja gut, das ist leider die Krux von Apple an der Stelle, ne? Dass sie leider dort, also ja, ich verstehe bis heute nicht, wie sowas kommt, dass die Leute irgendwie Apple alles zutrauen und den anderen Firmen nichts. Das ist genauso wie verschwörungstheoretischer Blödsinn wie in vielen anderen Bereichen auch. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja, das ist so ein bisschen Neid, ein bisschen, es ist ja auch teuer und dann dürfen die keine Fehler machen und ja, dann, wie gesagt, einfach Ablehnung. Ne? Also wenn du das Maß aller Dinge an Produkt lieferst, dann musst du dir halt auch was anhören. Ja? Also denk an die Mercedes A-Klasse, die umgefallen ist. Wenn du als Unternehmen wie Mercedes dich damals immer gebrüstet hast, wir bauen die sichersten Autos, was sie ja auch nun mal tun, und dann fällt dir da blöde Dinge um, wohlbemerkt im Test, ja, also nicht auf freier Wildbahn, aber bis heute weiß jeder, Mercedes A-Klasse, das ist die umgefallen ist. Na, so, dass sie das behoben haben und es überhaupt nie ein Riesenproblem war, ne? Das ist völlig egal, das interessiert ja keinen, aber das Ding ist umgefallen. Ne? So, und das ist halt so, wenn du das Maß aller Dinge bist und machst einen Fehler, dann hauen alle schön drauf rum. Und wenn die dahinter mal was machen, ja, dann interessiert das halt einfach keinen. Ja, so. Und ich wette noch, manche Leute würden sagen, wenn sie dann sagen, ja, hier, WhatsApp hat alles abgeschnorchelt, ja, aber immerhin ist umsonst. Ne? So, ja.
Ja, genau.
Aber egal, das wird ein Riesenthema.
Das Zugpferd, die ganze Zeit. Facebook, WhatsApp und Co. würden, Google eigentlich auch, würden alle nicht existieren, wenn die Leute nicht geil darauf wären, das alles kostenlos zu kriegen.
Ja, vor allem der Gedanke daran, im Kapitalismus etwas sei umsonst, ist eigentlich schon total, tut mir leid, doof. Was anderes fällt
mir nicht ein. Ist halt eben nicht
umsonst. Ja, es gibt im Kapitalismus nichts umsonst. Das widerstrebt dem Kapitalismus. Den Kapitalismus kannst du nichts umsonst machen, dann funktioniert er nicht. Ja, das ist Unsinn. Ja. So, iMessage ist auch nicht umsonst. Ne? Aber du hast es nur mit deinem iPhone bezahlt. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. So. Und wenn kein Mensch mehr ein iPhone neu kaufen wird, könnte Apple das auch irgendwann nicht mehr finanzieren. Ne? Aber Umsonst gibt es nicht. Das funktioniert nicht. Aber gut,
ja.
Wollen wir uns nicht drüber aufregen.
Apropos finanzieren.
Das ist gut. Wechsel. Apropos finanzieren. So. Dann erzähl mal. Ich habe da nämlich keine Ahnung von, was wir als rausschmeißen. Also was wir haben, kann ich lesen, aber was das heißt.
Ja, als Rausschmeißer natürlich wie üblich so ein kleiner Schmunzler am Ende. Und da hatten wir jetzt eine sehr gute Gelegenheit. Und zwar las ich heute eine Headline, die fing an mit dem Satzteil Apple sichert Rechte an Tetris Film. So, und ich dachte so, was? Apple sichert Rechte an Tetris? Also bestimmt hunderte Millionen investiert in die Tetris-App. Ging mir so ganz kurz so blitzartig durch den Kopf, nachdem wir jetzt letztlich hier über James Bond Lizenzierung und so gesprochen hatten. Ja. Und dann las ich halt eben zu Ende und sah erst das Film am Ende und dachte, ein Tetris-Film? Ja. Interessanterweise tatsächlich wohl irgendwie momentan gerade zur Diskussion ein Spielfilm über die Tetris-Geschichte. Ich hätte jetzt gar nicht angenommen, dass es da irgendwie eine spielfilmwürdige Geschichte
dahinter gibt. Designer, ne? Also den, der es erfunden hat, oder?
Nee, nicht die Russen, die das erfunden haben, sondern irgendwie den niederländischen Spieledesigner Henk Rogerson. Den Namen habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich. Obwohl ich mich mit Tetris 4 beschäftigt habe, vor allen Dingen spieltechnisch damals. Gameboy-Kinder halt. Aber Henk Rogers habe ich noch nie gehört. Ich habe aber jetzt gelernt, aufgrund der Artikel, die ich dazu gelesen habe, dass Henk Rogers wohl von der russischen Firma, wo mir gerade der Name nicht einfällt, die das erfunden hatten, Tetris lizenziert hat als Spielelizenz und dann später eher an Nintendo das lizenziert hat. Das heißt also, der muss da wohl ganz ordentlich Geld mitgemacht haben, würde ich mal behaupten.
Das war clever.
Ja. Denn genau, ne, das war ja bei jedem Gameboy dabei damals, bei dem Original Gameboy, und das ist ja absolut der Bringer gewesen damals.
Ja, das war cool.
Also das rauf und runter gezockt worden.
Also
wie viele Millionen Stunden Tetris die Leute alle gespielt haben. Einfach Wahnsinn. Gut. Und dann scheint es tatsächlich jetzt einen Film dazu zu geben. Habt ihr irgendwie den Namen Taron Egerton schon mal gehört? Das soll irgendwie der Schauspieler sein, der da verpflichtet worden ist. Habe ich auch noch nie gehört. Tut mir leid.
Kommt mit Sicherheit auf TV Plus und können wir umsonst gucken. Von daher kann man dann
mal sehen. Ja, genau. Genau. Mal gucken, ob es noch kommt, solange es noch kostenlos ist.
Ja, also vielleicht müssen wir uns mal 5 Euro investieren, um darüber zu berichten, aber wir werden es sehen.
Ja, die 5 Euro, die investiere ich doch dann gerne.
Allein jetzt, um zu wissen, was dieser Tetris-Film macht, aber.
Ja, genau.
Ja, in dem Sinne.
Ja.
War's das doch schon, oder haben wir noch was?
Sind wir durch?
Nach Rauschmeister kommt nichts mehr.
Genau, ich kann so zum Schließen gerade mal nochmal sagen, ich habe hier gerade nochmal so die Hand auf mein M1-Notebook gelegt und ich bin fasziniert davon, dass das kälter geworden ist, während ich hier 2 Videostreams aufgezeichnet und den Chat mit euch laufen habe. Also es ist einfach wahnsinnig. Ich kann das nur noch mal betonen und da an der Stelle jetzt auch.
Demnächst nur noch mit Handschuhen bedienen, ne? Damit die Pfoten nicht kalt werden.
Ja, genau.
Alles oder gut. Schneller tippen.
Ja, genau. Schneller. Das ist eine gute Idee.
Ja, genau.
Der Daniel macht jetzt auch noch die Arbeit alleine. Er hat ja so ein schnelles Gerät. Ich finde das eine gute Idee. Richtig.
Ja, ich kann alleine. Das rutscht nur so durch.
Ja, mit der Erkenntnis schlafe ich morgen dann aus. Ne?
Ja. Richtig.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, danke schön fürs Zuhören.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Ciao.